Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Ja, was uns gefehlt hat, um dann vielleicht hier auch was mitzunehmen, war speziell in der ersten Halbzeit, dass wir aus unseren guten Umschaltmöglichkeiten oder aus dem Ballbesitz heraus haben wir Mitte der ersten Halbzeit eine gute Phase, wo wir Räume gut finden, nicht klar ans letzte Drittel kommen, viele letzte Pässe, die hängen geblieben sind, sodass wir unterm Strich einfach dann auch zu wenig klare Abschlüsse hatten, um hier auswärts dann vielleicht mehr mitzunehmen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, das war Ole Werner mit seiner Analyse zum Spiel gegen Borussia Dortmund. Und um das Spiel als auch die anderen 8 Partien des 8. Spieltags in der Bundesliga der Männer, darum soll es heute gehen. Mein Name ist Eva Lotter-Bohle. Ihr findet mich bei Blue Sky unter Eva Bohle. Und ihr könnt mich unter anderem bei 11 Freunde am Morgen hören. Ich freue mich sehr, dass ich endlich mal wieder bei euch sein darf, um euch durch einen Spieltag der Männer-Bundesliga zu begleiten. Der Schwerpunkt, der zum FC Augsburg erscheint, wie Max schon angekündigt hat letzte Woche, erscheint im Laufe der Woche. Außerdem geht Max nochmal auf Lesereise, unter anderem auch heute in Dresden. Schaut doch einfach mal rein auf seine Webseite, ob es da einen Termin in eurer Nähe gibt. Ich war auch schon da Anfang des Jahres. Ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Event. Dann noch der Hinweis, dass die Sendung zur Bundesliga der Frauen mit Nina Potzel als Moderatorin auch heute erscheint oder erschienen ist. Genug Ankündigung. Ich bin zum Glück nicht alleine hier, sondern ich habe 2 Gäste an meiner Seite, die mit mir durch diesen Spieltag gehen. Und da darf ich als erstes Dominik Sliskovic begrüßen. Er ist Journalist und ist das 04. Mal bei uns. Mir wurde gesagt, das ist ja wirklich das einzig wahre Jubiläum als Schalker. Ihr findet Dominik unter @jassamdominik auf Twitter. Und in diesem Sinne, hallo Dominik.
Ja, hallo Eva. Schön, dass ich zum 04. Mal dabei sein darf. Und in diesem Sinne ein herzliches Glück auf in die Runde.
Ja, Glück auf zurück aus Bielefeld quasi. Und dann darf ich noch unseren 2. Gast begrüßen, der sehr, sehr spontan eingesprungen ist. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er dabei ist. Justin Kraft, er ist freier Journalist. Ihr kennt ihn als alten Nasen hier aus dem Rasenfunk. Ihr findet ihn unter anderem bei Blue Sky unter @JustinKraft. Hallo Justin.
Hallo, ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf, auch wenn es, wie du schon gesagt hast, sehr spontan ist. Also verzeiht mir vielleicht, dass das ein oder andere Detail bei mir flöten gegangen ist. Es war ein sehr fußballreiches Wochenende für mich jetzt in sehr kurzer Zeit.
Ja, genau. Entschuldigt bitte auch im Voraus, wenn dann vielleicht das ein oder andere Spiel nicht in der Länge ausfällt, im Diskutieren und in der Besprechung, wie ihr euch das vielleicht gewünscht habt. Aber ihr wollt auch ganz bestimmt nicht, dass ich 15 Minuten nonstop rede für ein Spiel. Das kann keiner wollen und möchten. So, wir wollen aber reinstarten. Und zwar gehen wir die Tabelle von unten nach oben hoch. Da hat sich ja einiges verändert nach diesem Wochenende. Und deshalb starten wir beim Spiel Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Endstand 1:3. Es gibt ein relativ frühes 1:0 der Bayern durch Coman nach 11 Minuten, nach einem Konter. Kane kann kurz danach relativ frei per Kopf zum 2:0 nachlegen. Vor der Pause kann Cassie für den FSV noch auf 1:2 verkürzen. In Halbzeit 2 kann Goretzka dann noch das 3:1 erzielen und wie gesagt, Mainz steht dann am Ende des Spieltags auf Platz 18. Dominik, war das Spiel denn so klar dominant von Bayern, wie das Ergebnis suggestieren könnte?
Ich finde nicht. Also ich finde tatsächlich, dass das 1:3 dann doch vielleicht deutlicher klingt, als das Spiel war. Also mir hat's sehr gut gefallen, dass Mainz mit relativ offenem Visier reingegangen ist, dass sie auch selbst versucht haben, nach vorne zu kommen. Ich glaube, unterm Strich war es dann einfach eine Qualitätsfrage, die sich da auch wiedergespiegelt hat. Also quasi auch die tabellarische Diskrepanz der Mannschaften hat sich dann einfach gezeigt. Beim FC Bayern muss man sicherlich einen Leroy Sané rausheben, der schon seit Wochen auf einem Niveau ist, was aus meiner Sicht das letzte Mal hatte, als er Young Player of the Year oder of the Season war in der Premier League, als er noch bei Man City unter Vertrag stand, der wieder viele Angriffe vorangetrieben hat, auch ein Tor ja mehr oder weniger vorbereitet hat, weil er den Konter eingeleitet hat oder ja, wie gesagt, vorangetrieben hat. Von daher unterm Strich, glaube ich, kann Mainz viel mit rausnehmen aus dieser Partie, auch an Selbstbewusstsein. Aber der FC Bayern hat halt einfach den notwendigen Pflichtsieg geholt. Und ich glaube, das ist so, wie man diese Partie am besten beschreiben kann.
Ich fand auch, dass Mainz wirklich sehr, sehr gut gepresst hat. Also auch taktisch klug gepresst hat, immer wieder das auch klug verstanden hat, die Spieler quasi an den Ball zu lassen, wo sie sich die größten Erfolgschancen im Pressing erhofft haben. Also Kimmich zuzustellen und dann eben beispielsweise Goretzka so ein bisschen offener zu lassen, um den dann unter Druck zu setzen, das hat ganz gut funktioniert. Bayern natürlich auch wieder viel gezockt im Spielaufbau, was man von Bayern in letzter Zeit sehr häufig gesehen hat. Alphonso Davies natürlich, der, wenn es gut geht, immer sehr gut aussieht dabei, wenn er dann von hinten rausdribbelt. Aber natürlich wissen die Gegner auch, dass es dann ein, zwei Situationen immer pro Spiel gibt, wo man den Ball erobern kann. Und da hat Mainz immer gut verschoben, sehr laufstark, sehr aggressiv und hat Bayern da zumindest in Schwierigkeiten gebracht, sage ich mal. Und ich glaube, vor zwei Toren der Bayern hat Mainz jeweils eine Riesenchance. In der ersten Halbzeit ist es direkt nach dem 1-0, glaube ich, als Ulreich da eine Parade auspackt, die ja mir ein bisschen zu sehr hoch gejubelt wurde, aber die schon sehr stark war. Ich würde jetzt nicht unbedingt Weltklasse auspacken, aber war eine sehr starke Parade von ihm. Der kann schon mal reingehen, der Ball. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es, glaube ich, ähnlich. Auch da eine Riesenchance für Mainz und quasi im Gegenzug dann das Tor der Bayern. Dann eben der Konter, den Dominik schon angesprochen hat. Also war jetzt nicht so, dass die Bayern sich da komplett durchkombiniert hätten und extrem dominant gespielt haben. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Kompliment dann auch für Mainz, auch wenn sie sich am Ende wenig von kaufen können.
Ja, ich würde fast sagen, das ist immer so ein bisschen das Problem. Wir kommen vielleicht nachher noch auf ein anderes Spiel zu sprechen, wo man auch sagen kann, dass vielleicht gleiches Ergebnis, wo es vielleicht nicht so klar war, aber ich glaube, das Problem einfach, was Mainz hat, einmal ganz, ganz viel im Spiel läuft über Gruda, der natürlich auch für sein Alter einfach schon unfassbar viel Talent hat, unfassbar viel Übersicht, möchte immer den Ball haben und ja, auch der Assistgeber ist für das Tor von Cassie, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass auf diesen sehr jungen Spieler schon sehr, sehr viel Last ist. Gleichzeitig hast du eigentlich das Extreme, also einmal Gruda als sehr junger Spieler und auf der anderen Seite, glaube ich, Stefan Bell, der auch wieder sehr viel in dem Spiel mittragen musste. Er ist ja tatsächlich der fast das 2-2 erzielt vor dem 1-0, was ihr angesprochen habt. Ich glaube, es ist einfach ja so ein Spielverlauf, der dann Bayern in die Karten spielt und Mainz eben nicht. Aber das Problem ist, glaube ich, dass man schon an dem Punkt in der Saison ist, wo man sagt, okay, man muss es aber irgendwann schaffen, vielleicht nicht gegen den FC Bayern, aber gegen andere Gegner, genau diese Spiele auf seine Seite zu ziehen. Egal, ob man jetzt früh zurückliegt oder man muss sich halt in die Position bringen, wo man es dann auch wirklich schafft, wieder zurückzukämpfen, weil klingt immer ein bisschen doof und ich gebe auch gerne einen Euro ins Phrasenschwein dafür. Aber Fußball ist am Ende eben ein Ergebnissport und nach 34 Spieltagen, wenn du nach 30 Spielen dann immer sagst, ja, aber wir waren ja gar nicht mal so schlecht, wie das Ergebnis das sagt, bringt ja im Endeffekt ja trotzdem nichts, weil du dann verloren hast. Bei Bayern, da geht ja das Verletzungspech so ein bisschen weiter. Leon Goretzka wird jetzt erstmal fehlen, auf jeden Fall in den nächsten englischen Wochen. Der hat sich einen Mittelhandbruch zugezogen, wurde bereits operiert gestern. Justin, wie siehst du den Ausfall von Goretzka in diesem Bayern-Team?
Ja, aufgrund des Kaders natürlich nochmal ein großer Rückschlag. Also Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Man hat ja im Sommer dann Gravenberch dort abgegeben, hat es nicht geschafft, Palinha zu verpflichten, den man ja unbedingt holen wollte. Insofern ist man da nicht unbedingt sehr breit aufgestellt. Dann kommt natürlich hinzu, dass Konrad Leimer jetzt auf der rechten Defensivseite gebraucht wird, weil ja auch Masraoui jetzt am Wochenende ausgefallen ist. Also es ist schon sehr, sehr auf Kante genäht alles. Und unabhängig davon, wie man jetzt Goretzkas Rolle beim FC Bayern sieht. Auch gegen Mainz war es relativ zwiegespalten. Einerseits natürlich, glaube ich, Assist und Tor. Andererseits im Spielaufbau, habe ich schon gesagt, eher ein Unsicherheitsfaktor. Unabhängig davon ist es einfach die numerische Breite, die da fehlt. Und jetzt muss Tuchel bereits improvisieren. gegen Galatasaray am Dienstag, also muss schauen, wie er Goretzka da ersetzt. Wenn er Leimer ins Zentrum zieht, dann muss er auf der rechten Defensivseite sehr wahrscheinlich improvisieren oder eben Buna Sarr reinbringen, der jetzt vorsichtig gesagt nicht gerade der große Hoffnungsträger beim FC Bayern war in der Vergangenheit. Oder er zieht halt Jamal Musiala zurück auf die 6er, 8er Position, wie auch immer. Also das ist nicht im Sinne des Trainers. Insofern ja wieder ein Rückschlag für die Bayern und sicherlich auch ein Grund dafür, diese ganze Kadersituation, Verletzungssituation, Länderspielpause etc., vielleicht auch Jetlag, sicher auch ein Grund dafür, dass die Bayern jetzt in Mainz nicht gerade bei 100% waren.
Ja, ich hab tatsächlich also eine Frage an Justin, der sich ja sehr gut mit dem FC Bayern auskennt. Wie du da auch so die Nachwuchsabteilung des FC Bayern siehst, also ich erinnere mich an das Pokalspiel gegen Preußen Münster, da ist ja Kretzich auch aufgrund einer Verletzung früh reingekommen und hat relativ zentral offensives Mittelfeld gespielt, hat das sehr gut gemacht, hat einen Treffer erzielt, war jetzt gegen Mainz auch auf der Bank, genauso wie Pavlovic, auch ein junger Mittelfeldspieler. Glaubst du, dass Tuchel jetzt noch ein Stück weit sagt, ja, Effet, dann haue ich die Jungs halt rein und schau mal, was passiert? Oder glaubst du, dafür ist die Situation dann doch zu diffizil, weil man halt einfach punkten muss? Man ist im Moment nicht klarer Tabellenführer in der Bundesliga, in der Champions League ist man auch noch nicht weiter, dass er da dann auf diese Experimente eher verzichten wird. Und dann, wie du gesagt hast, er schaut, dass er die Stammspieler, die er dann noch zur Verfügung hat, so umschiebt, dass es irgendwie Sinn ergibt.
Ja, genau, also da hast du den Zwiespalt eigentlich schon gut beschrieben. Beim FC Bayern ist es immer ein bisschen schwieriger für einen Trainer. Das war selbst für Julian Nagelsmann der Fall, der ja eigentlich bekannt ist als jemand, der junge Spieler auch fördert und auch mal ins kalte Wasser wirft. Beim FC Bayern hast du einfach immer den Druck, jedes Spiel auch gewinnen zu müssen, immer top zu sein, immer wirklich dann auch diesem Druck standhalten zu können. Das ist für junge Spieler nicht immer ganz so einfach. Du hast immer mal wieder alle Jahre so Spieler wie damals David Alaba oder jetzt eben Jamal Musiala, die dann aus der Jugend hochkommen, denen das quasi nichts ausmacht, beziehungsweise wo du es nicht siehst, dass es dem was ausmacht, weil sie einfach eine enorme Qualität haben, enormes Selbstbewusstsein. Aber auf dem Niveau dann wirklich so eine Qualität zu haben, das ist schon, das passiert dir vielleicht alle 10 Jahre bei einem Spieler. Und deshalb glaube ich, jetzt mal auf die kommende Woche geblickt, Galatasaray, Auswärtsspiel, Champions League, klar, du hast eine komfortable Situation in der Gruppenphase, aber du willst natürlich die noch komfortabler gestalten, unbedingt dieses Spiel auch gewinnen. In der hitzigen Atmosphäre dort kann ich mir schon vorstellen, dass Tuchel eher darauf verzichtet, junge Spieler mit wenig Erfahrung reinzubringen. Klar, Franz Kretzig hat jetzt beispielsweise auch sehr, sehr gute Spiele gemacht auf verschiedenen Positionen, hat zuletzt ja eher Außenverteidiger gespielt, ist aber zu Hause im Mittelfeld, kann das auch ganz gut spielen mit seiner Spielintelligenz. Aber ich glaube, dass er da eher auf eine erfahrene Formation setzen wird und dann vielleicht am Wochenende, würde ich Tuchel schon zutrauen, wenn es dann gegen Darmstadt geht, dass er dann sagt, okay, hier und da vielleicht, wenn die Personalsituation sich nicht extrem entspannt hat plötzlich, hier und da vielleicht mal zu schauen, ob Franz Kretzig entweder von Anfang an spielt oder ob er eingewechselt wird. Klar, also die Qualität haben die Jungs, auch Pavlovic, der zwar immer mal wieder mit kleineren Verletzungen zu tun hatte, aber die Jungs haben auf jeden Fall Qualität und sind auf jeden Fall Spieler, die auch beim FC Bayern in dieser Saison schon gerade mit Blick auf diesen dünnen Kader Spielzeit sammeln können. Aber ja, es erfordert immer sehr, sehr viel Mut, glaube ich, und Risikobereitschaft von einem Trainer des FC Bayern. Und Tuchel ist da, glaube ich, schon sehr, sehr stark Pragmatiker.
Direkt auch die Anschlussfrage, wenn es schon ums Personal geht, um Galatasaray, aber auch in die kommenden Wochen. Wie siehst du die Personalie Neuer? Also könntest du dir vorstellen, dass der hat ja natürlich noch nicht am Wochenende gespielt. Er hat sich ja selber so ein bisschen ins Spiel gebracht dafür. Gleichzeitig könnte in einer Defensive, die dann eventuell nochmal umgestellt werden muss, du hast es eben gut aufgezeichnet, könntest du dir vorstellen, dass Neuer dann als Stabilisator hinten reingebracht werden könnte als Torhüter?
Ja, einerseits schon, weil er natürlich enorme Erfahrung hat und mit ihm im Tor ist es einfach unabhängig davon, wie man jetzt seine Qualität einordnet in den letzten Jahren, ist ja auch immer sehr unterschiedlich gewesen, hat ja auch den ein oder anderen Fehler schon mal drin gehabt, aber von seiner Ausstrahlung her, von seiner Erfahrung her ist es für Verteidiger immer, glaube ich, nochmal ein anderes Gefühl, wenn du Neuer hinten drin hast, als wenn es Ulreich ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch da, dass vielleicht diese komplett hitzige Atmosphäre in Istanbul plus halt schwieriges Auswärtsspiel einfach, dass das vielleicht noch nicht der optimale Zeitpunkt ist, um sein Comeback zu feiern, sondern dass vielleicht Darmstadt sich da auch wieder ein bisschen mehr anbietet, weil es ein bisschen ruhiger ist für den FC Bayern, ein bisschen mehr klar oder ein bisschen klarer auch die Favoritenrolle dann, beziehungsweise ein bisschen klarer der Ballbesitz auch bei den Bayern liegen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es jetzt gegen Galatasaray schon passiert, aber es wäre schon ein ziemlicher Großumbau, den Tuchel dann vornehmen würde. Aufgrund der Ausfälle muss er ja sowieso schon immer schauen, wie er die Abwehrkette aufstellt. Ulreich hat es jetzt gegen Mainz auch wieder gut gemacht. Also ich würde an Tuchels Stelle, glaube ich, zumindest für dieses eine Spiel weiter auf Ulreich vertrauen und dann Neuer langsam zurückbringen.
Ja, das werden wir dann am Dienstagabend sehen. Die nächsten Spiele des FC Bayern, wir haben es jetzt öfter angesprochen, Dienstagabend gegen Galatasaray, auswärts in der Champions League. Dann wartet am Wochenende zu Hause Darmstadt 98 und dann muss man gegen Saarbrücken im DFB-Pokal ran. Mainz 05 spielt als nächstes auswärts beim VfL Bochum, dann auswärts bei der Hertha aus Berlin im DFB-Pokal und dann gegen RB Leipzig zu Hause. Und Bochum, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort für unser nächstes Spiel, denn die warten auch weiterhin im Tabellenkeller nach einer 2-1-Niederlage beim SC Freiburg. Dabei geht Bochum in der 15. Minute 1-0 durch Paciencia in Führung. Traumflanke, finde ich, von Asano von der rechten Seite, die Paciencia findet. Und der haut das Ding einfach mal schön rechts rein. Führung dauert leider nur so 10 Minuten. Dann schießt Doan das 1-1 für den SC Freiburg nach einer Flanke von Grifo. Grifo ist danach dann auch in quasi die Szene des Spieltags involviert. Da kommen wir gleich dann nochmal drauf zurück. Erstmal weiter Richtung Ergebnis schauen. Da erzielt dann nämlich der SC Freiburg kurz vor der Pause noch das 2-1 vom Elfmeterpunkt nach einem Handspiel von Bernardo. Für mich tatsächlich da die richtige Entscheidung. Riemann hat zwar die richtige Ecke, wir erinnern uns, vor der Länderspielpause war Riemann der doppelte Elfmeterkiller. Diesmal hat er zwar die richtige Ecke, kann aber eben nicht halten. Und ja, die zweite Halbzeit ist dann eigentlich ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Justin, geht für dich trotzdem der Sieg für Freiburg einfach aufgrund der Tatsache, was auf dem Feld passiert ist, in Ordnung?
Ja, schon. Es war eine enge Partie. Du hast das gerade auch schon skizziert. In der zweiten Halbzeit gab es auch so Momente, wo es wieder hätte Richtung Bochum kippen können. Aber ich glaube, dass Freiburg in der Spielanlage oder von der Spielanlage her ein bisschen stabiler war, ein bisschen zielstrebiger auch war im Spiel nach vorn, sich die größeren Chancen auch herausgespielt hat und insofern der Sieg dann auch in Ordnung geht. Man muss aber schon auch sagen, dass Freiburg das Spielglück da stark auf seiner Seite hatte. Also am Anfang noch nicht so, weil so ein Tor wie Bochum das da macht mit dem 1-0, auch das hast du ja schön skizziert, ist natürlich ein Traumtor und fällt so auch nicht alle Tage. Und ich finde, dass Freiburg gerade zu Beginn des Spiels eigentlich vieles sehr gut gemacht hat, den Ball gut hat laufen lassen, immer wieder auch gegenläufige Bewegungen vorne drin hatte, um Bochum in Stresssituationen zu bringen. Sie haben sich jetzt noch nicht am Anfang gleich die ganz großen Chancen erspielt, aber haben das Spiel zumindest mal auf ihre Seite geholt und sich Sicherheit geholt und dann kriegst du halt wieder so ein Gegentor, was eigentlich so typisch ist für Freiburg in den letzten Wochen. Aber danach haben sie halt dann schon auch viel Spielglück auf ihrer Seite. Du hast die Grifo-Szene angesprochen. Und auch generell einfach, wie die Tore fallen und wie das Spiel dann verläuft, glaube ich. Das hat Freiburg dann ausnahmsweise mal in die Karten gespielt. Es war schon ein verdienter Sieg, würde ich sagen.
Ja, auf der anderen Seite, es ist mal wieder ein Spiel, was eben nicht ideal für Bochum läuft, wo man sagt, man muss eigentlich mehr mitnehmen und das ist halt irgendwie wirklich so die Geschichte für die Teams da momentan unten drin. Ich glaube, wir haben kein Team, was richtig, richtig schlecht bis jetzt spielt und ich meine, wir sehen ja auch, ein Sieg kann da durchaus auch direkt was an der Tabellensituation ändern. Und Dominik, die Szene des Spieltags, die zu einem ganz schön großen Aufreger führte, auch noch einen Tag später, weil es eine ähnliche Szene gab. Das ist in der 28. Minute. Grifo fault Gamboa, geht mit offener Sohle in Gamboa rein. Es gibt die gelbe Karte von Schiedsrichter Tobias Reichel. VAR Daniel Schlager greift auf jeden Fall nicht sichtbar für uns vom Fernseher und glaube ich auch auf dem Spielfeld ein. was ist da deine Meinung zu?
Ja, ich bin ja schon sehr emotionaler Fußballzuschauer, deswegen muss ich mich jetzt auch einige Tage danach noch ein bisschen zurückhalten in der Tonalität, aber ich finde also die ganze Situation immer noch katastrophal gelöst und ich muss auch sagen, ich hatte dann die zweite Halbzeit, habe ich nicht mehr mit Genuss schauen können, weil ich einfach da doch mit den Bochumern mitgelitten habe, weil ich absolut finde, dass sie da benachteiligt wurden. Zunächst einmal also absolut rotwürdiges Foul. Ich finde es auch dann im Nachgang, der eine oder andere wird sicherlich gesehen haben, die Diskussion zwischen Kollegen Feuerhardt und Didi Hamann bei Sky, wo dann also das Lineal angelegt wird, bei einer Szene, wo dann diskutiert wird, bis wohin der Schuh geht und ob das jetzt gelb oder rotwürdig ist. Und da muss ich auch vielen Bochumern bei Twitter und in ähnlichen Bubbeln zustimmen. Also es war eigentlich Gamboas größter Fehler, dass sein Knöchel nicht Knacks gemacht hat, beziehungsweise dass er weiterspielen konnte, weil sonst wäre das auf jeden Fall rot gewesen. Ich verstehe auch Daniel Schlager nicht, der da nicht eingreift. Ich verstehe auch Schiedsrichter Reichel nicht, dass er zu gelb greift, weil ich möchte Grifo wirklich keine Absicht unterstellen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, das ist ein absolut warmherziger Typ, der liebt den Fußball, das ist überhaupt kein Treter, der ist einfach zu spät gekommen. Er hat vielleicht auch es nicht mehr dann geschafft, die Sohle runterzunehmen oder abzubremsen, aber es ist absolut rotwürdig, weil er ihn einfach auf Höhe des Sprunggelenks genau am Knöchel trifft und ob der Schuh dann irgendwie da schon aufgehört hat und das dementsprechend irgendwie keine rote Karte ist. Das ist also wirklich so eine kleinkarierte Diskussion, die ich auch nicht verstehe, weil es einfach zeigt, dass der Fußball viel zu bürokratisch geworden ist, dass also wir wirklich bald irgendwie das Feld und die Spieler so weit abmessen müssen und dann irgendwie überall ein Lineal anlegen müssen. Also da fehlt mir wirklich dann auch irgendwie jegliches Verständnis für. Von daher, es passiert wirklich selten, aber da war ich auch absolut auf Didi Hamanns Seite, dass er gesagt hat, der DFB legt sich das dann einen Tag später so, wie es ihm halt passt. Und um dann auch kurz schon mal auf den Elfmeter für Freiburg zu kommen, also das ist natürlich die Pointe des Spiels, dass ausgerechnet Grifo den dann macht und der SCF deshalb gewinnt. Aber auch da kann man diskutieren, wo war da die Linie von Schiri Reichel. Also bei dem Foul von Grifo ist er, sagen wir mal, soft und sagt, okay, es war nur gelb, ich zeige hier die rote Karte nicht. Bei dem Handspiel von Bernardo ist er dann knallhart und sagt, ja, der Ball ist halt an die Hand gegangen und dementsprechend Handelfmeter. Geht er aber nicht in die Diskussion oder sagt er, okay, er wirft die Hände nach hinten, die Arme nach hinten in der Sprungbewegung und der Ball kommt aus 2 Metern Entfernung. Da hat auch der Bochumer Trainer Letsch gesagt, also was wollen die Schiedsrichter denn mehr? Er wirft die Hände ja schon nach hinten. Also dann müssen wir wirklich bald anfangen, Fußball mit zurückgebundenen Händen zu spielen, weil in so einer Abwehrsituation kann man fast nicht mehr vom Verteidiger verlangen. Und so wie ich bei Grifo grundsätzlich die Absicht absprechen möchte, will ich auch bei Bernardo die Absicht absprechen. Und das sollte ja schon entscheidend sein bei so einem Handelfmeter. Von daher finde ich unterm Strich einfach eine sehr unstete Linie von Reichel. Und der hat entscheidend dann eben auch auf das Spielergebnis entscheidend eingeflossen aufs Spielergebnis. Ich bin sehr gespannt, ob sich der selbsternannte Schiri-Influencer Patrick Ittrich dann auch noch dazu meldet und sagt, wir müssen doch an die Schiedsrichter denken und das sind ja auch nur Menschen. Aber da muss man dann auch sagen, irgendwann reicht es auch. Jeder von uns wird auch ein Stück weit nach Leistung bewertet und dessen muss sich dann halt Reichel stellen. Also ohne, dass wir jetzt ihn irgendwie durchs Dorf jagen. Aber da muss auch dann einfach die sachliche Diskussion zugelassen werden und eben nicht dann nach Ausreden gesucht werden, warum das jetzt vertretbar ist, dass das keine rote Karte war.
Also Lutz-Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, auch ein sehr schöner Jobtitel, hat beim Kicker gesagt, wenn wir von einer klaren und nachvollziehbaren Regelauslegung sprechen, dann ist das ein Foul, welches die Gesundheit des Gegners gefährdet. Dafür ist ein Feldverweis vorgesehen. Also ergänzend dazu, was du gerade gesagt hast, Dominik, bin ich da auch komplett auf der Linie. Das muss eine rote Karte sein, notfalls eben mit dem VAR. Für mich gibt es da auch keine zwei Meinungen. Da muss man jetzt das Maßband nicht anlegen. Da muss man nicht auf Seite 3, Paragraph, weiß ich was, nachschauen im Regelwerk. Fröhlich sagt das auch selbst, die Gesundheit des Spielers sollte immer oberste Priorität haben und das muss eben das übergeordnete Kriterium bleiben. Und insofern gibt's da keine Diskussion. Was das Handspiel angeht, ja, bin ich auch bei Dominik. Also das, ich habe früher selber mal Innenverteidiger gespielt, wenn auch auf komplett anderem Niveau, aber was soll er mit seinen Armen da machen? Ich weiß, das ist jetzt mit dem Regelwerk schwer vereinbar, wenn man solche Analysen macht, aber wo soll er hin mit diesen Armen? Klar, ich verstehe den DFB auch irgendwo. Es gab so viele Diskussionen in den letzten Jahren. Man will das Regelwerk möglichst eindeutig, möglichst einfach gestalten, um solche Diskussionen eben ein Stück weit dann vielleicht auch auszumerzen, beziehungsweise einfach die Entscheidungen dann auch klarer zu machen, indem man dann sagt, okay, fast alles, wo die Hand mit im Spiel ist, ist dann eben Handspiel. Aber ja, extrem unglücklich für Bochum. Also das ist ein Elfmeter, den du nicht verschuldest. Also das, wie will man da eine Schuldfrage irgendwo überhaupt festmachen? Wie will man da als Trainer sagen, boah, verhalte ich anders oder so? Also da einen Elfmeter zu geben, ist schon extrem bitter für Bochum. Und das ist genau das, was ich meinte. Freiburg vielleicht mit der reiferen Spielanlage und am Ende auch der verdiente Sieger. Aber man kann diesen Spielverlauf eben nicht ausklammern. Man kann eben nicht ausklammern, dass Bochum super viel Pech hatte in diesem Spiel. Und Freiburg eben das entscheidende Quäntchen Glück, um dann am Ende die 3 Punkte einzusacken. Und für Bochum ist das auch deshalb bitter, weil sie ja keinesfalls irgendwie ein schlechtes Spiel gemacht haben. Also wie sie gegen den Ball gearbeitet haben, wie sie Freiburg immer wieder auch die Räume geschlossen haben, wie aggressiv sie in den Zweikämpfen teilweise waren. Also ja, teilweise auch sehr hart geführte Zweikämpfe, aber meistens eben fair und mit vielen Ballgewinnen auch. Ich glaube, den einzigen Vorwurf, den sich Bochum dann machen kann, ist, dass sie aus diesen Ballgewinnen relativ wenig kreiert haben, beziehungsweise noch zu wenig kreiert haben. Da wäre noch mehr möglich gewesen. Aber ja, im Endeffekt war es einfach ein sehr, sehr bitterer und unglücklicher Nachmittag für Bochum.
Ja, abschließend dazu, also Grifo hat wohl nach dem Spiel auch selber gesagt, dass er sich nicht beschweren kann, wenn er dafür eine rote Karte bekommt. Ich meine, sein Trainer hat ja ein bisschen was anderes gesagt, aber ich finde immer, wenn ein Spieler sich dann auch vor die Kamera stellt und sagt so, ja, okay, kann ich mich eigentlich nicht beschweren, hilft natürlich beiden Teams nicht, finde ich aber trotzdem auch nochmal zu dem bezogen, was du, Dominik, gesagt hast, dass es halt eigentlich ein fairer Sportsmann ist, in dem Sinne, dass man ihm vielleicht keine Absicht unterstellen kann. Aber ich habe auch irgendwann mal gelernt, jeder Tritt überhalb des Knöchels, ob Absicht oder eine böse Absicht oder was auch immer, ob vorher Ball gespielt, ist es immer klar rot. Und ich glaube, ich bin auch nicht der größte Fan vom VAR. Als Fan einer Drittligamannschaft verzichte ich darauf ja momentan auch. Und es gab schon ein, zwei Situationen, wo man denkt, ah, wäre jetzt ja doch ganz schön geworden. Aber ich glaube, das Problem ist ja auch einfach, womit wir dann als Medienschaffende irgendwie klarkommen müssen, ist, dass wir eine gewisse Art von Vergleichbarkeit brauchen. Und wenn wir die nicht haben, dann ist es natürlich auch immer schwer, das dann irgendwann zu vermitteln. Und ich glaube, das merkt man auch ganz gut, wie wir versucht haben, hier da den Spagat zu bekommen zwischen Emotionalität und, ja, okay, jetzt erklären wir erstmal, was da passiert ist. Aber ja, ich glaube, gerade auch, weil da reden wir jetzt gleich auch drüber, bei einem anderen Spiel führte eben für mich die exakt gleiche Situation zu einer roten Karte, wurde per VAR gecheckt, hat auch relativ schnell, also ist schnell über die Bühne gegangen. Und ja, wenn man das dann innerhalb von 24 Stunden hat, ist natürlich noch mal schwieriger, Ermessensspielraum hin oder her. Aber das ja, ist dann für alle Seiten schwierig. Gut, mit den Worten würde ich tatsächlich dieses Kapitel auch abschließen. Nur noch auch da die Info. Der SC Freiburg spielt jetzt gegen Bacca Topola, auswärts in der Europa League. Dann auswärts bei Bayer 04 Leverkusen und dann beim SC Paderborn oder gegen den SC Paderborn im DFB-Pokal. Der VfL Bochum muss jetzt als nächstes gegen Mainz 05 ran. Dann auswärts bei Darmstadt 98 und dann zu Hause gegen Köln. Man ist ja aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Dann wollen wir weitermachen bei der Mannschaft, die sich tatsächlich mit dem ersten Sieg aus diesem Spieltag verabschieden konnte. Und das ist der FC Köln. Der hat nämlich 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Und das durch zwei Elfmeter auch im Endeffekt. In der 9. Minute trifft Kainz vom Elfmeterpunkt zum 1:0 für Köln. Dabei bleibt es auch erstmal in der ersten Halbzeit. Nach knapp einer Stunde kann dann Gladbach den Ausgleich erzielen. Nach einer Ecke von Honorar ist am ersten Pfosten Elvedi und der köpft zum 1:1 ein. Das bleibt aber nicht wahnsinnig lange bestehen, denn in der 76. Minute, da trifft Kainz wieder vom Elfmeterpunkt. Obwohl, und das ist auch etwas special, das wird nämlich wiederholt. Es gibt erst einen Foul von Nikolas, dem Torhüter von Gladbach, an Waldschmidt. Daraufhin kommt es zum Elfmeter. Der wird dann aber, den verschießt Kainz, wird dann aber wiederholt, weil Nikolas zu früh seine Linie verlässt und im Nachschuss oder im zweiten Versuch trifft Kainz dann. Und in der 90. plus 1 kann Waldschmidt dann auch zum 3:1 treffen. Und wie gesagt, am Ende steht der 3:1-Sieg von Köln über Borussia Mönchengladbach. Dominik, wie guckst du auf dieses Spiel? Findest du, das war eine gute Leistung von Köln?
Absolut. Also ich fand es vorher und nachher gut kommuniziert von Baumgart, der gesagt hat, also wir werden weiterhin versuchen, Fußball zu spielen, unseren Fußball zu spielen. Wir werden jetzt nicht in Aktionismus verfallen und Ähnliches hat er dann ja im Nachhinein auch kommuniziert, dass die Mannschaft weiterhin an diese Art Fußball glaubt und dass die Kölner Fans weiterhin auch Fußball und kein Gebolze geliefert bekommen im Rhein-Energie-Stadion. Und das war auf jeden Fall sehr ansehnlicher Fußball am Sonntagnachmittag, wie ich finde. Köln hat von Beginn an Druck gemacht, hat den Weg ins gegnerische letzte Drittel gesucht, beziehungsweise ins so gesehen eigene letzte Drittel. Und ja, natürlich hatten sie dann auf der einen Seite auch das Glück, dass sie 2 bzw. 3 Elfmeter bekommen haben, aber unterm Strich haben sie Gladbach auch nie wirklich gefährlich werden lassen, selbst wenn sie ein Gegentor kassiert haben, was aber auch in weiten Teilen, wie ich fand, an der ja doch recht indiskutablen Leistung der Gladbacher lag. Also ich habe mir notiert, ich fand, sie haben sehr stationär gespielt, in dem Sinne, dass sie wirklich den Ball genommen haben und gesagt haben, okay, jetzt sind wir in der Abwehr, jetzt müssen wir ins Mittelfeld kommen. Okay, jetzt sind wir im Mittelfeld und dann schauen wir mal, wie wir in den Sturm kommen. Das war halt wirklich wenig vertikal gedacht, wenig dynamisch gedacht, sondern erst schauen, erstmal den Ball sichern, erstmal irgendwie Sicherheit auch im Kollektiv schaffen durch vielleicht den einen oder anderen Querpass. Aber da waren zu wenig progressive Bälle, zu wenig progressive Läufe. Und all das hat eigentlich Köln auf den Platz gebracht. Und daher absolut verdienter Derby-Sieg für Köln, der sicherlich jetzt auch der Mannschaft und der Stadt neues Selbstbewusstsein gibt, dass es eben auch da mit dieser Art Fußball aus dem Keller rausgehen kann.
Ja, und dann zur Geschichte dieses Spiels gehört tatsächlich ja auch, dass in den letzten 20 Minuten Gladbach in Unterzahl gespielt hat, weil Manu Kone nach einem Foul gegen Jovicic vom Platz fliegt nach VAR-Review. Und das ist das, was ich eben meinte. Für mich ist es eigentlich eine ähnliche Szene wie beim Freiburg-Spiel. Er geht mit offener Sohle rein, Aytekin gibt erst gelb und guckt sich's dann eben nochmal selber an und entscheidet dann auf rot. Ich nehme mal an, Dominik, mit der Entscheidung gehst du mit?
Genau, mit der Entscheidung gehe ich mit. Ich muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie in der Situation Aytekin stand, ob man jetzt da noch diskutieren muss. Hätte er sofort von selbst aus rot geben müssen, das habe ich jetzt leider nicht mehr vor Augen, aber alles, was danach kam, war halt so, wie man es sich eigentlich sowohl von DFB-Seite als auch von Fanseite wünscht. Also es gab anscheinend die Kommunikation mit dem Keller, er hat sich selbst nochmal angeschaut, um dann auch wirklich in der Kommunikation im Nachhinein sauberer sein zu können. Und ja, absolut rotwürdiges Foul. Da darf sich Kone nicht beschweren im Nachhinein. Ich glaube, da gab es auch keine Widerworte der Gladbacher. Generell Aitekin wieder eine sehr gute einfach Persönlichkeit auf dem Platz, auch im Nachhinein. Da würde ich dann am Ende der Sendung bei Zeiten dann nochmal drauf eingehen. Aber unterm Strich glaube ich, ja, eine absolut beispielhafte Leistung von Aitekin in dieser doch durchaus ja auch emotionalen Partie.
Ja, für Gladbach natürlich wirklich maximal ungünstig. 70. Minute Platzverweis, dann der 74. der Elfmeter. Ich habe auch Diskussionen dazu gelesen, kurz um euch das nochmal zu skizzieren. Waldschmidt und Nikolas gehen beide zum Ball in der Luft quasi und Nikolas trifft mit der Faust dann Waldschmidt und sah irgendwie auch aus, als wäre Waldschmidt eher am Ball. Für mich auch, glaube ich, keine Entscheidung, die man in dem Moment dann zurücknehmen kann. Das ist ja auch das, was wir sagen, dass eigentlich der Schiedsrichter dann das letzte Wort haben soll. Wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, war es für mich dann tatsächlich nicht. Wie gesagt, läuft dann maximal ungünstig. Ich muss auch gestehen, generell das ganze Thema Kone, also er war schon auffällig in der Offensive. Ich fand ihn in der Defensive auch auffällig, aber im negativen Sinn. Und ich muss auch sagen, er kam ja oder hat den Platz in der Startelf von Rocco Reitz eingenommen. Etwas, was ich nicht so vollständig verstanden habe, weil Reitz ja schon einer der Stärkeren in dieser etwas schwierigeren Gladbach-Phase momentan war, kam dann auch in der Halbzeit rein. Ich bin mal gespannt, was Ioane sich da jetzt für die nächsten Spieler ausdenkt, denn ich glaube, es ist schon klar, dass sie, ja, dass sie so spielen, wie sie es vorher nicht vorgestellt haben. Dominik oder auch Justin, an dich die Frage, ohne jetzt auf das Spiel einzugehen, aber überrascht dich, wo Gladbach gerade steht?
Ja, in der Deutlichkeit schon. Aber ich finde, dass in den letzten Jahren da einfach eine Entwicklung stattgefunden hat, die nicht gerade positiv ist, dass da in den letzten Jahren so ein bisschen die eigentliche Spielkultur, immer auch dieser Offensivfußball, dieses direkte Spiel in die Spitze, das ist alles verloren gegangen. Es ist schwer, das zu ergründen, warum es jetzt genau so passiert ist, wie es eben passiert ist. Klar, da ist neben dem Platz natürlich auch viel vorgefallen. Das gehört alles dazu. Aber grundsätzlich, wenn ich auf den Kader blicke, da sind ja schon auch Spieler oder einige Spieler dabei, ja, mit denen man das auch weiterhin durchziehen könnte. Und dafür ist es, ja, ohne dass ich jetzt dieses Spiel speziell gesehen habe, aber genau das, was Dominik vorhin gesagt hat, dieses stationäre Spiel. Also wir versuchen jetzt mal irgendwie von der Abwehr ins Mittelfeld zu kommen. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht und probieren irgendwie in den Angriff zu kommen. Ja, so hast du gegen eine Mannschaft keine Chance, die wie Köln eben eine sehr, sehr klare Spielidentität hat. Auch wenn Köln jetzt nicht in der allerbesten Verfassung ist, haben sie einfach eine sehr klare Idee davon, wie wollen sie Fußball spielen. Sie wissen immer genau, welcher Schritt nach dem zweiten und nach dem dritten folgen soll. Und das vermisse ich bei Gladbach einfach komplett. Also das sehe ich einfach nicht. Das habe ich in der Vergangenheit nicht gesehen. Das sehe ich jetzt in dieser Saison wieder nicht. Und da muss man sich einfach grundlegende Gedanken machen. Wo will man in Zukunft hin fußballerisch? Was will man auf den Platz bringen? Wo finden wir vielleicht auch, ohne jetzt die ganz große Trainerdebatte aufmachen zu wollen, aber wie setzt der Trainer das dann im Endeffekt um? Welcher Trainer ist auch der richtige für uns? Ja, ich weiß nicht, ob sich da zusammenhängt, die richtigen Gedanken gemacht wurden in der Vergangenheit. Und insofern überrascht mich das jetzt nicht, dass Gladbach nicht irgendwo oben im oberen Drittel auftaucht. Aber dass sie so extrem schlecht in die Saison gestartet sind, ist dann schon zumindest eine kleine Überraschung.
Ja, ich finde auch, also Gladbach ist so ein Verein, der ja jetzt schon seit einigen Monaten, also auch schon in der vergangenen Saison, so ein Verein, der irgendwie in der Schwebe ist. Also man trauert irgendwie noch immer dieser Art Gladbach hinterher, die es unter Eberl gab. Virkus scheint für mich irgendwie immer noch nicht richtig gefestigt in der Position. Er wird irgendwie immer noch so ein bisschen belächelt. Seine Auftritte nach außen sind immer noch recht schüchtern, was man ihm, auch Seoane, zugutehalten kann. Sie haben offen kommuniziert, das wird ein Umbruchjahr sein. Ja, aber selbst wenn es ein Umbruchjahr ist, braucht es ja irgendwelche Perspektiven und Ambitionen, und die vermisse ich halt bei Gladbach. Also wenn ich auch jetzt auf die Mannschaft, auf den Kader schaue, weiß ich nicht so recht, also wo möchte denn Seoane, der ja wie jeder Trainer gerne langfristig irgendwo arbeiten möchte, wohin möchte er diese Mannschaft entwickeln? Also soll diese Mannschaft in 3 Jahren wieder im Europapokal spielen? Geht man eher darauf, endlich, wie es Max Eberl gesagt hat, mal was Blechernes zu holen und setzt alles auf die Karte DFB-Pokal? Will man erstmal ins gesicherte Mittelfeld, um dann eben Spieler wie Rocco Reitz, Luca Netz noch weiterzuentwickeln und dann in 5, 6 Jahren vielleicht erst wieder höher anzuklopfen? Du hast immer noch so Spieler drin wie Plea und Neuhaus, die eigentlich für Größeres gedacht waren, die jetzt so ein Stück weit irgendwie so eine Genügsamkeit, habe ich das Gefühl, bei denen so eine gewisse Genügsamkeit eingesetzt hat. So, ja, okay, ich habe halt, sagen wir mal, einen Altvertrag, mir geht es ja nicht schlecht. Und solange wir nicht absteigen, muss ich mir auch erstmal keine Sorgen machen, irgendwie im neuen Verein. Sodass alles in allem, ich glaube, Gladbach kann wirklich froh sein, dass es, obwohl es natürlich ein Traditionsverein ist, der auch also gerade am Niederrhein und im gesamten Rheinland eine große, große Fanbase hat, einfach historisch bedingt. Aber sie unterm Strich eben vielleicht nicht den Mediendruck haben wie andere Vereine, bei denen es, glaube ich, schon längst lauter gekracht hätte und das vielleicht die Mannschaft und den Trainer noch mehr verunsichert hat. Also ich glaube, Seoane wird gut daran tun, zu versuchen, diese Ruhe, die es dann doch irgendwie gibt, zu behalten. Ich glaube nicht, dass er als Cheftrainer jetzt schon zur Diskussion steht, aber ich weiß nicht, ob es Virkus dann sein muss, aber irgendjemand muss da intern schon auch auf den Tisch hauen und sagen, wacht auf oder wo wollen wir hin? Also ich habe das Gefühl, da ist irgendwie so eine unterschwellige Unzufriedenheit, die aber diese ganze Mannschaft, diesen ganzen Verein ja schon seit einiger Zeit lebt.
Zwei Sachen noch dazu, die ich ganz interessant finde. Also Genügsamkeit ist das eine Wort, das gerade gefallen ist. Das Gefühl habe ich tatsächlich auch, dass in Gladbach man jahrelang einfach mit dem zufrieden war, was man erreicht hat, wo man schon ist. Und diese Zufriedenheit dann irgendwann in so eine Selbstgefälligkeit, in so eine Genügsamkeit übergegangen ist, unter der es dann schleichend eben bergab ging. Ich will mal ein Beispiel nennen. Also ich fand damals zum Beispiel die Entscheidung, Dieter Hecking zu entlassen und Marco Rose und René Maric zu holen, fand ich unglaublich mutig und gut auch, weil Eberl damals auch klar kommuniziert hat, okay, Hecking war erfolgreich, aber wir wollen woanders hin, fußballerisch. Wir wollen nochmal den nächsten Schritt gehen. Und am Anfang sah es ja auch gut aus. Ich will jetzt die ganze Geschichte nicht nochmal aufrollen, dafür haben wir die Zeit einfach nicht, aber ich fand diese Entscheidung einfach gut, zu sagen, okay, das reicht uns nicht. Wir wollen noch mal den einen Schritt weitergehen. Und das habe ich bei Gladbach jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gesehen. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass es identitär einfach nicht hinhaut. Das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Also ich weiß, ich sehe Gladbach auf dem Platz, aber ich sehe nicht, was sie wollen und wo sie hinwollen. Und glaube, wie es gerade schon gesagt wurde, da muss man sich einfach hinsetzen intern und sich wirklich auch ernsthaft in die Augen blicken. Ich glaube auch ein Umfeld, was ein bisschen unruhiger wäre, das muss nicht immer schlecht sein. Also wenn du immer ein Umfeld hast, sage ich mal, übertrieben formuliert, was dir applaudiert und was sagt, okay, so schlimm ist es ja jetzt gerade nicht, dann ist es auch schwer, diesen einen Schritt zu machen oder diese 2 Schritte, die es braucht. Ich glaube, das ist immer ein bisschen einfacher, wenn es dann ein bisschen unruhiger ist. Klar, es kann auch toxisch sein, wenn es zu unruhig ist. Da muss immer eine Balance vorhanden sein. Aber zu harmoniemäßig sollte es dann eben auch nicht sein.
Wenn ich das noch ergänzen kann, bevor wir jetzt hier noch einen Gladbach-Podcast draus machen, aber das finde ich noch ganz, ganz spannend, anknüpfend an das, was Justin gesagt hat. Also da passt ja diese ganze Personalie Hoffmann jetzt im Sommer auch zu. Also der vollkommen zufrieden war in Gladbach, der sich super wohl gefühlt hat, der auch immer irgendwie daran geglaubt hat, in diesem Verein kann man noch weiter klettern und wir können was holen, bei dem aber dann im Sommer halt anscheinend dann auch doch der Schalter umgesetzt hat, okay, ich bin auch in so einer Comfortzone, aber eigentlich damit kann ich nichts erreichen und vielleicht dann halt auch einfach das Angebot eher angenommen hat als ein anderes, weil er wusste, Leverkusen, gut, ich muss nicht umziehen, ich bleibe in der Region, spannender Trainer, klare Zielausrichtung, all das, was vielleicht bei Gladbach gefehlt hat. Ich fand auch dann diese ganze Reaktion aus dem Gladbacher Umfeld, aus dem Fanumfeld, die waren ja total verblüfft, dass er gegangen ist, aber da war mir auch zu wenig Selbstreflexion, warum will denn so ein Spieler dann jetzt so von jetzt auf gleich weg? Und was Justin gesagt hat, da dann so eine gewisse Unruhe, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, wenn da die richtigen Fragen gestellt worden wären, dass eben Gladbach in diesen Prozess kommt. Das wird eben, glaube ich, gerade auch dann bis zur Winterpause, in der Winterpause vielleicht sogar das Wichtigste für Seoane und Virkus auch in der gemeinsamen täglichen Arbeit zu schauen, wie kriegen wir diesen Prozess hin, dass wir aus dieser Komfortzone kommen, dass wir irgendwie auch eine gesunde Reibung wieder reinkriegen, wieder ein Leistungsgefühl in diese Mannschaft zu kriegen.
Ja, danke euch beiden für die sehr ausführliche Analyse. Ich kann euch da einfach komplett zustimmen. Ich glaube, dass es auch immer ein bisschen schwierig ist, von außen zu betrachten, wie unruhig so ein Umfeld dann tatsächlich ist. Aber ich denke auch, dass man mit dem Begriff Umbruch durchaus leben kann, aber trotzdem muss man halt irgendwann was angeboten bekommen haben und wie lange dauert so ein Umbruch etc. Ich glaube, sicher ist, dass wenn die Spiele gegen den nächsten Gegner, dann gegen den FC Heidenheim, spielt Gladbach nämlich direkt zweimal. Einmal am Samstag zu Hause in der Bundesliga und dann nochmal am Dienstag auch zu Hause im DFB-Pokal. Und ich denke mal, das könnte auch so ein bisschen richtungsweisend sein, wie man da in den beiden Spielen auftritt. Wird definitiv kein leichtes Spiel oder keine leichten Spiele. Und dann geht's auswärts zum SC Freiburg, der FC Köln. Der spielt jetzt auswärts bei RB Leipzig, im DFB-Pokal auswärts bei Kaiserslautern und dann zu Hause gegen den FCA. Ja, und ein Team, was sich weiterhin in der Krise befindet, und da habe ich auch am Anfang der Saison ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, das ist der FC Union Berlin. Und da sieht es nicht besser aus. Nach der 0:3 Niederlage am Samstag gegen den VfB Stuttgart, nach 15 Minuten erzielt Guirassy natürlich das 1:0 für den VfB Stuttgart, muss eine Viertelstunde später tatsächlich ausgewechselt werden, fehlt Stuttgart auch erstmal in den nächsten Wochen, der hat sich eine kleine Muskelverletzung zugezogen. Beim 1-0 bleibt es dann aber, und zwar auch relativ lange in die zweite Halbzeit hinein, dann erzielt der eingewechselte Silas das 2:0. Und in der 88. darf dann auch der eingewechselte Undav noch treffen. Und das ist dann auch der Endstand. Dominik, wie will man den VfB momentan aufhalten? Kann die Guirassy-Verletzung eine Kerbe in dieser Erfolgsserie vom VfB hauen?
Also die Verletzung wird dem Verein sicherlich wehtun, einfach weil Guirassy jetzt auch gegen Union wieder gezeigt hat, der ist ja kein Tap-End-Stürmer, der nur irgendwie im Fünfer rumsteht und dann Fuß reinhält, sondern er macht kluge Läufe, er lässt sich fallen, er hat auch aus der Entfernung einen guten Abschluss, denkt teilweise auch einfach einen Schritt voraus. Das wird sicherlich schmerzen, aber ich glaube nicht, dass jetzt der VfB nur Niederlagen einfahren wird, bis er wieder fit ist. Dafür ist ja die Mannschaft an sich einfach zu stabil und spielt sehr sicheren Fußball, also sehr sichere Abläufe, lassen den Ball gut laufen, machen auch ballfern die Läufe, die nötig sind. Von daher muss man wirklich generell vor Sebastian Hoeneß da den Hut ziehen, wie er oder was für ein System er für diese Mannschaft implementiert hat, weil es halt einfach funktioniert. Und du hattest ja jetzt gerade schon Undaf angesprochen, der ja auch getroffen hat gegen Union. Der wird jetzt, so kann ich es mir zumindest vorstellen, dann eher Guirassy in der Spitze ersetzen. Ist natürlich dann doch ein bisschen anderer Stürmertyp. Aber ich glaube, auch seine Ausbeute bislang in der Bundesliga lässt sich sehen. Und ich glaube, der wird auch in den kommenden Spielen dann netzen. Lustigerweise trifft der VfB wieder auf Union im DFB-Pokal. Und da kann ich mir eben, wie gesagt, auch vorstellen, dass Undav dann wieder netzt.
Ja, ich muss auch sagen, eine Sache, die mir bei Stuttgart die Saison unfassbar gut gefällt, ist die Breite des Kaders. Also wie man sich im Sommer verstärkt hat an nötigen Stellen, muss ich auch ganz klar sagen, Chapeau, also dass ein Undav so reinkommen kann, aber auch, dass man inzwischen einen Silas dann in der 70. Minute irgendwie bringen kann und der trifft dann eben auch. Man muss schon sagen, klar ist es auch immer so, wenn es läuft, dann läuft es gerade. Auf der anderen Seite für Union Berlin, Justin, ich finde, man kann nicht nur sagen, es lag nur an Union, dass sie dieses Spiel verloren haben. Ich finde auch, man muss auch sagen, Stuttgart stand hinten einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr kompakt, hat Union da keinen Weg durchgelassen. Aber man muss einfach sagen, das ist so die erste Krise für Union Berlin in der Bundesliga nach der 8. Niederlage in Folge, wettbewerbsübergreifend. Was denkst du, was wird jetzt wichtig oder wie denkst du, ist ein Weg, um sich da wieder rauszukämpfen?
Ja, ich glaube, bei Union ist es sehr komplex. Ich könnte mich jetzt unbeliebt sagen und unbeliebt machen und sagen, das ist so ein bisschen die Regression zur Mitte, nachdem man letztes Jahr vielleicht so ein bisschen überperformt hat, beziehungsweise so ein bisschen über dem war, was vielleicht eigentlich die Spielverläufe hergegeben haben. Fehlt jetzt hier und da so ein bisschen das Matchglück. In dem Spiel war es keinesfalls nur das Matchglück, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht das Matchglück, sondern wirklich ein Klassenunterschied, das muss man so klar sagen, weil Stuttgart einerseits herausragenden Fußball spielt. Ich finde, das ist auch, das muss auch nicht unbedingt nur ein Lauf sein. Also das sieht schon sehr, sehr gefestigt aus und sehr, sehr konstant und statistisch sowieso auch untermauerbar, dass Stuttgart einfach aktuell Top-Fußball spielt. Insofern sollte man nicht den Fehler machen und das jetzt nur darauf beschränken. Klar, kann durchaus sein, dass die bald wieder ein bisschen weiter nach unten absacken. Aber das sieht schon sehr stabil aus. Und bei Union, da greifen die Räder einfach irgendwie nicht mehr ineinander. Ich weiß nicht, ob es da Wechsel gab hinsichtlich der Spielphilosophie. Also mir ist aufgefallen, dass Union in den letzten Wochen versucht hat, ein bisschen offensiver zu agieren. Bin da aber auch nicht so tief drin, um das jetzt endgültig feststellen zu können. So ehrlich muss ich sein. Dann die Neuzugänge, die vielleicht noch nicht zu 100% integriert sind. Dann die Ergebnisse natürlich. Am Anfang kann man das noch so ein bisschen aufs Spielglück und auf fehlendes oder auf viel Pech dann eben auch zurückführen. Mittlerweile ist es schon so, dass da so eine Art Negativstrudel entstanden ist. Also wo man wirklich merkt, die Spieler sind verunsichert, machen Fehler, die einfach vorher nicht da gewesen sind. Selbst die Kernkompetenz, also das Verteidigen, das, was Union ja in der letzten Saison auf extrem hohem Niveau gemacht hat, sowohl mannschaftstaktisch als auch individuell, da entstehen mittlerweile Löcher und Lücken. Wenn ich mir das Tor von Guirassy anschaue, das ist ja Wahnsinn, was der da für einen Raum hat, was der für eine Möglichkeit hat, da frei in den Strafraum einzulaufen. Und man könnte sagen, ja, wenn jemand schon über 10 Saisontore geschossen hat in der Bundesliga, dann ist es nicht ganz überraschend, dass er mit diesem Raum dann auch was anzufangen weiß. Also da entstehen Lücken, da sind Abstimmungs-, Kommunikationsprobleme, die man von Union einfach nicht gewohnt ist. Und das wiederum ist schon sehr besorgniserregend, wenn man es mit Union hält. Also das ist was, was man nicht gewohnt war, weil egal, ob sie in der vergangenen Saison oder auch davor die Jahre gerade eine gute Phase hatten oder eine schlechte Phase, dieses Kompakte, dieses immer Zusammenarbeiten, das war eigentlich immer gegeben und das war immer da. Und so hat man sich dann auch durch die schwierigen Zeiten so ein bisschen durchkämpfen können, um dann wieder in die guten Zeiten reinzukommen. Aber aktuell ist das so ein reines Abwärtsding irgendwie und das wird gefühlt von Woche zu Woche ein Tick schlimmer. Das hört sich jetzt sehr dramatisch an, das kann sich innerhalb von 3 Spielen wieder komplett drehen. Aber ja, das sind Dinge, die wirklich Sorgen machen sollten aus Union-Sicht, dass man es da einfach nicht schafft, so eine Gemeinschaft wieder auf den Platz zu bringen.
Ich glaube auch tatsächlich, dass Union so eine natürliche Grenze erreicht hat, also dass sie jetzt langsam an die Decke anklopfen. Sie haben einen Aufstieg hingelegt, wie es ihn im Weltfußball wirklich vielleicht nie gab. Da müsste man, glaube ich, schon viel in den historischen Schinken blättern, bis man einen ähnlichen Fall findet. Und Runert hat das viele Jahre sehr gut gemacht, hat kluge Verpflichtungen getätigt, auch Verpflichtungen, wo man gefragt hat, was soll das denn? Beispiel Kevin Behrens, der jetzt ein Nationalspieler ist, wo ich enorm nicht drauf klarkomme. Aber gut, andere Geschichte. Aber ich glaube einfach, jetzt sind sie quasi mit diesem saisonalen Umbruch, den es jeden Sommer gab bei Union, viele Spieler, die sie dorthin geführt haben, wo sie dann quasi zu Beginn der neuen Saison stehen, sind gegangen, beziehungsweise gegangen worden oder es wurde ihnen nahegelegt zu gehen, wurden auf die Bank verfrachtet, neue Spieler reingeholt, wo man glaubte, die benötigt man, um das Niveau zu halten oder weiter auszubauen. Wie ich gesagt habe, das hat viele Jahre funktioniert. Ich glaube, jetzt ist halt einfach der Punkt, an dem man ein Spielermaterial hat, was einfach der DNA, die Union unter Runert und Fischer hat, eben nicht mehr so zuträglich ist oder die man nicht mehr so einfach da rein integrieren kann. Ich glaube, kann man jetzt auch die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung mit Champions League und DFB-Pokal noch nicht ins Feld führen, sondern es ist, glaube ich, einfach dass man vielleicht im Sommer ein bisschen zu viel wollte, ein bisschen sich von den Champions League-Sternen zu sehr blenden lassen hat. Ein bisschen von seinem Weg auf den Transfermarkt abhanden gekommen ist und das rächt sich jetzt. Also ich glaube, das absolut Falsche ist jetzt Fischer irgendwie zur Diskussion zu stellen. Ich glaube, das wird auch niemand machen. Aber nichtsdestotrotz wird er eben jetzt sehen müssen, muss ich mein Spiel ändern auf mein Spielermaterial oder muss ich dann vielleicht einfach auch Spieler, die einen gewissen Namen haben, die wir für gutes Geld reingeholt haben, dann doch benchen, um eben erstmal wieder den Fußball aufs Feld zu bringen, der uns so stark gemacht hat, um dann erstmal irgendwie gesichertes Mittelfeld zu sein, um den Klassenerhalt auf jeden Fall safe zu haben, bevor man dann überlegt, wie geht's weiter mit Union. Also das ist, glaube ich, das Spannendste, was jetzt so bei Union ansteht, weil dieses Verteidigen, was sie eben stark gemacht hat, dann das explosive Umschalten, das war gegen Union nicht vorhanden. Also wenn man auch, Justin hat jetzt über das Kirassi-Tor gesprochen, aber auch wenn man sich das Tor von Silas anschaut, da geht der Ball über 3 Kontakte 40 Meter nach vorne und Silas kann abschließen. Also da fehlt es ja dann auch einfach am Positionsspiel und an der Rückwärtsbewegung. Und da muss ich eben Fischer dann, wie gesagt, fragen, liegt es an mir? Gebe ich den Spielern was Falsches mit? Oder liegt es am Spielermaterial, dass die da auf dem Feld stehen, da sind ja doch einige neue auch, dass sie da noch zu sehr fremdeln mit diesem System?
Vielleicht ist da auch, ich habe bei Gladbach vorhin gesagt, so dieser nächste Schritt, den nächsten Schritt gehen zu wollen, Ambitionen zu haben und wirklich sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was man hat. Vielleicht ist das bei Union ein bisschen zu schnell erfolgt. Also bei Gladbach war es ja so ein schleichender Prozess über mehrere Jahre. Und Union hat sich jetzt im Sommer vielleicht so, also ich sag bewusst vielleicht, weil wir sind immer noch relativ früh in der Saison, das kann sich alles noch drehen. Neuzugänge können sicherlich sich auch noch komplett anders nochmal reinspielen in so eine Elf. Aber der erste Eindruck ist, dass Union sich da vielleicht so ein bisschen übernommen hat und vielleicht ein bisschen, wie du schon gesagt hast, abgekommen ist von einem Weg, der in der Vergangenheit eigentlich gut funktioniert hat. Das wird spannend zu beobachten, aber vielleicht war da eben die Ambition ein bisschen zu groß und man hat sich ein bisschen zu sehr davon leiten lassen.
Ich würde auch tatsächlich sagen, also auch nochmal zu den Transfers zurück, also wenn wir zum Beispiel auf einen Behrens gucken oder auch auf einen Vogelsammer oder so, das waren ja alle Spieler, die von Zweitligateams kamen vor allem und dann, wo jeder dachte so, hä, sind die, also was wollen die da mit denen in der Bundesliga? Also sind vielleicht ganz gute Ergänzungsspieler, aber eben nicht wirklich so Startelfspieler. Und dann haben die sich hingearbeitet. Und eine Verpflichtung von einem Bonucci, aber auch einen Volland, wie ihr eben auch schon gesagt habt, die bringen natürlich ganz, ganz andere Erwartungen mit. Das sind keine Spieler, die mit dem Team wachsen, sondern die ja, die man reinholt, damit das Team wächst oder die Leistung wächst. Und da passt zum Beispiel ein Hollerbach, passt wieder in dieses Schema rein. Aber der muss sich auch erstmal einarbeiten. Ich würde aber gleichzeitig auch sagen, ich würde auch Urs Fischer noch Zeit geben. Knoche und Khedira, das waren zwei Spieler, die jetzt auch erst wieder zurückgekommen sind nach Verletzung. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ein Spiel und dann eben auch gegen einen VfB, der einfach, wie wir jetzt öfter auch schon gesagt haben, einfach in sehr, sehr guter Form ist, der sehr schwierig zu bespielen ist, dann wird man jetzt sehen. Gut, ich meine, man hat es nicht unbedingt leicht, weil Champions League spielt FC Union Berlin auch noch, nämlich jetzt am jetzt gegen Neapel zu Hause in der Champions League und dann spielt man auswärts gegen Bremen und da könnte ich mir vorstellen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Seiten werden könnte und dann, Dominik, du hast es eben schon angesprochen, trifft man eben nochmal auf den VfB Stuttgart auswärts im DFB-Pokal. Stuttgart trifft jetzt zu Hause auf Hoffenheim, dann, wie gesagt, spielt dann gegen Union Berlin im DFB-Pokal und spielt dann auswärts bei Heidenheim. Und wir haben schon über Bremen gesprochen, ganz kurz quasi als Andeutung, dass es wichtig werden könnte. Ihr habt Ole Werner am Anfang der Sendung gehört. Und zwar war das ja nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund. Lange müssen Fans im Stadion auf ein Tor warten. Es kommt dann in der 67. Minute durch Julian Brandt. Der wird irgendwie nicht so richtig gestört in seinem Abschluss und kann dann gut vor Zetterer abschließen. Auch wenn es ein enges Ergebnis war, Justin, für mich ein hochverdienter Sieg am Ende für Dortmund. Siehst du das anders?
Nee, das ist schon verdient. Dortmund hat sich mehr Chancen herausgespielt, vor allem im zweiten Durchgang haben sie die höhere Qualität an Chancen gehabt. Insofern, ja, verdienter Sieg. Hätte vielleicht auch noch ein, zwei Tore höher ausfallen können, wenn man die Chancen auch wirklich genutzt hat, hätte. Auf der anderen Seite, Bremen kann sich aber trotzdem kaum Vorwurf machen. Also die haben mit ihren Möglichkeiten, mit dem, was sie auch in der Vergangenheit jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben, haben sie wirklich alles auf den Platz gelassen, haben gut verteidigt. Vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Da war es schon so, dass Bremen wenig zugelassen hat, dass Dortmund kaum in die Räume gekommen ist, die sie eigentlich finden wollten auch. Da war es genau dieses Spiel des BVB, was wir in den letzten Wochen auch häufig gesehen haben. Viel Ballgeschiebe, aber wenig zielführend irgendwie. Das Einzige, was so funktioniert hat oder halbwegs funktioniert hat, war das Zusammenspiel zwischen Marco Reus und Julian Brandt im ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang war noch ein bisschen mehr Bewegung dann bei Dortmund vorhanden. Da haben sie es dann wirklich auch geschafft, die Räume zu öffnen. Ein Matcher hat ein sehr starkes Spiel gemacht, finde ich. Gute Laufwege, gute Pässe auch. Und dieses Tor, wie es zustande kam, war genau lehrbuchmäßig, wie man so einen tiefen Block eben auch bespielt. Julian Brandt, der da nach innen zieht. Ich glaube, ein Matcher war es, der die gegenläufige Bewegung macht, der seinen Gegenspieler rauszieht. Und Emre Can dann mit dem sehr guten Pass in die Tiefe. Genauso kann es gehen. Dortmund macht das insgesamt ein bisschen zu selten, gerade mit der Qualität, die sie auf dem Platz haben. Aber in der Szene haben sie es herausragend gelöst und am Ende dann sich so ein bisschen ins Spiel reingearbeitet, aber auch verdient gewonnen dann.
Ja, ich muss auch sagen, das ist ja, also wir sehen ja schon ein bisschen anderes Dortmund die Saison. Es ist vielleicht nicht die beste Leistung oder der beste Fußball, den wir sehen. Aber man muss einfach sagen, solche Partien hat Dortmund auch gerne mal noch hinten raus vergeben, selbst wenn der Gegner vielleicht nicht alle 5 Minuten eine Torchance hatte. Aber ich meine, wir erinnern uns alle an August 2022 zurück, wo Werder eben so ein Spiel noch gedreht hat in Dortmund. Und ich glaube, man kann sagen, vielleicht ist Dortmund dahingehend ein bisschen reifer geworden. Trotzdem würde ich auch zustimmen, zweites Tor hätte drin sein müssen. Gerade in der zweiten Halbzeit, war Werder ja eigentlich auch nur noch mit Verteidigen beschäftigt, standen dann aber, wie gesagt, auch kompakt, was natürlich dann auf Kosten der eigenen Offensivbemühungen war. Ich glaube, für Werder ist einfach so ein bisschen bitter auch gewesen, dass einfach das, was von der Bank kommen konnte, jemand wie Boré, der eben quasi eigentlich direkt vom Flughafen nach Dortmund gekommen ist und einfach durch die Länderspielreise noch nicht wieder fit war. Ich meine, wir kennen die Verletzungsliste, Pavlenka verletzt, Pieper verletzt. Dann hast du jemanden wie Kovnatski, den ich eigentlich sehr, sehr gerne mag als Spieler aus der zweiten Liga noch. Aber du siehst eben, war so eine Situation in der 10. Minute, da kann Malen ihm einfach den Ball vom Fuß nehmen im Strafraum, weil er einfach viel zu lange braucht, um sich da zu entscheiden. Und das sieht man relativ häufig, wie ich finde, bei Spielern, die aus der zweiten Liga kommen, dass man eben sieht, okay, die müssen erstmal lernen, dass sie eben keine Zeit haben, sich den Ball noch dreimal hinzulegen oder ob sie jetzt nach außen ziehen wollen oder ins Zentrum. Aber ja, wer mir immer sehr, sehr viel Spaß macht, und ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, ist Ninjma. Der gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ist ja auch ein relativ junger Spieler, aber der kam rein und ich finde, der kurz halt nach dem Tor, das war dann natürlich ein bisschen bitter, aber finde ich, der bringt auch so eine gewisse Präsenz da mit rein nach vorne. Hatte auch zumindest 2 Torschüsschen, aber ja, für Dortmund ist es natürlich so, dass es in der Liga klappt ganz gut, aber wo halt das Fragezeichen ist, ist tatsächlich die Champions League. Man trifft jetzt auf Newcastle. Dominik als Schalker, freust du dich bestimmt über die Frage, aber wie siehst du da die Chancen vom BVB?
Also erstmal wollte ich noch das schöne Zitat von Edin Terzic unterbringen, weniger Sexy, mehr Erfolg. So hat er ja den Sieg gegen Bremen, wie ich finde, ganz gut analysiert. Dortmund hat jetzt die Sterne nicht vom Himmel gespielt, aber es dann einfach über die Dauer des Spiels geschafft, den Gegner, also Werder Bremen, immer weiter nach hinten zu drängen. Und ja, dann war es eben einfach auch die eine Situation, wo sich Brandt freilaufen kann, wo der Pass kommt von Can durch die Schnittstelle und dann auch schön abgeschlossen mit dem Lupfer. Was jetzt die Champions League angeht, muss ich sagen, bin ich mal gespannt, wie der BVB sich gegen Newcastle schlägt, weil Newcastle auch diese Saison wieder eine Mannschaft ist, die stärker spielt, als sie, glaube ich, viele auf dem Zettel haben. Ja, sie hatten also diese Übernahme aus Saudi-Arabien, da steckt viel Geld hinter, aber ich finde, Newcastle hat mit dem Geld so unfassbar clevere Transfers gemacht. Also wäre diese ganze Sache mit Saudi-Arabien nicht, was könnte dieser Verein nicht sympathisch sein, auch mit Eddie Howe, was für ein toller Trainer. Ich glaube, wird es tatsächlich dann fast weniger auf das Spielermaterial ankommen, sondern tatsächlich, wer von den beiden jungen Trainern, Eddie Howe oder Edin Terzic, da den richtigen Matchplan mitgibt. Um jetzt ganz diplomatisch zu bleiben, glaube ich, dass wir dann im St. James Park ein relativ taktisch geprägtes Unentschieden sehen werden.
Ja, also Ich muss sagen, ich bin, wenn Dortmund in der Champions League spielt oder wenn sie auf höheres Niveau treffen, bin ich bisher in dieser Saison eher so ein bisschen, wie sagt man im Englischen so schön, underwhelmed. Also das ist, ich war auch gegen Bremen jetzt wieder nicht hundertprozentig zufrieden, weil man einfach, man sieht diesen Kader, man sieht die Qualität, die haben, und dann sieht man so einen Spielzug wie zu diesem 1-0 und denkt sich, boah, das ist schon echt geiler Fußball, also in dieser Szene. Und das war einfach richtig gut gelöst und das war super. Und die können es ja theoretisch, aber warum kriegen sie es nicht hin, das konstant zu zeigen? Auch gegen Bremen wieder. Du kommst irgendwie so schwerfällig ins Spiel, in so einem Heimspiel vor weiß ich wie vielen tausenden Zuschauern, vor der gelben Wand etc. Das, was ja immer so mythisch beim BVB auch aufgespielt wird, sage ich mal. Und dann kommst du so zäh rein in die Partie, hast irgendwie so eine Phase auch in der ersten Halbzeit, wo es völlig wild so hin und her geht, wo Bremen einfach, sage ich mal, nicht die Qualität hat oder nicht das, das einfach nicht schafft, seine Spielzüge nach vorne dann auch zu Ende zu bringen und zu einem Abschluss zu bringen, weshalb die Statistiken dann am Ende eben auch sehr eindeutig aussehen. Aber das ist so eine Phase, wenn Bremen das ein bisschen konsequenter spielt, dann können sie da auch ein Tor machen und dann läuft dieses Spiel vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Da wieder so schläfrig reinzukommen. Klar, du kommst aus der Halbzeitpause, kommst du dann richtig gut raus, dann machst du auch dieses Tor, schaffst es auch dann nach dem Tor, das relativ souverän zu Ende zu spielen. Aber das ist insgesamt immer so ein Tick zu wenig, finde ich. Und das hat auch wenig damit zu tun. Ich glaube, Edin Terzic hat gesagt, wir haben uns da in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen verändert, kommen da vom Sexy-Spiel so ein bisschen weg und wollen einfach erfolgreich sein. Ich glaube, beides bedingt einander so ein bisschen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Dortmund weiter in dem Glauben bleibt, dass sie gerade unattraktiv, aber erfolgreich spielen, dass dann wieder so eine Phase kommt, wo dieses Unattraktive dazu führt, dass sie eben nicht mehr erfolgreich sind. Und ja, das ist so ein bisschen das, was mich bei Dortmund aktuell stört. Nochmal komplett verdienter Sieg, wirklich auch mit einigen Spielzügen, die gut waren, aber da ist einfach so viel mehr in der Mannschaft und das sehe ich nicht und das stört mich immer so ein bisschen beim BVB.
Wenn ich das noch kurz aufgreifen kann, weil du es jetzt angesprochen hast mit dieser Schläfrigkeit, also das fand ich auch ganz wild irgendwie in der ersten Halbzeit, dass Emre Can sich so oft so tief fallen lassen hat für den Spielaufbau. Also klar, er hat ja mehr oder weniger eigentlich den alleinigen Sechser gegeben, weil ein Matcher mehr oder weniger so ein freies Radikal war und alle Achterpositionen auf einmal versucht hat abzudecken, das auch wirklich sehr gut gemacht hat. Aber da habe ich mich auch in der Halbzeit gefragt, ist das jetzt Cans Entscheidung, weil er denkt, scheiße, sonst komme ich an keine Bälle und jetzt muss ich mich fallen lassen, damit ich hier wenigstens einen auf Captain mache und das Spiel anleite. Oder hat Terzic allen Ernstes mitgegeben, gegen so wenig pressende Bremer baue das Spiel von so hinten auf? Weil das wäre dann fast schon also irgendwie ein taktischer, ja, nicht Fehler, aber irgendwie taktische, also irgendwas, was ich taktisch nicht nachvollziehen kann von Terzic, wo man das Spiel in der ersten Halbzeit so behäbig aufbaut, weil um da jetzt auch wieder die Champions League reinzubringen, ich glaube nicht, dass du das gegen Newcastle halt leisten kannst, dass ein Can sich zwischen die Innenverteidigung fallen lässt, fast so ein Libero im Spielaufbau gibt, weil dann kommt dann halt so ein Bruno Guimaraes angepresst, ein Isak, der dann mit Tempo auch auf dich zuläuft und ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass Can Deutschlands pressingresistentester Spieler ist und dann kann das ganz schnell böse ausgehen. Deswegen fand ich es auf der anderen Seite gut, dass man da eine absolute Veränderung gesehen hat in der zweiten Halbzeit. Also ich meine, Can hat ja dann auch das Tor vorbereitet, weil er eben dann so weit vorne war. Da gab es ja dann auch später diese im Laufe des Spiels auch diese Szene, wo er nach vorne gepresst hat und einen Ballverlust erzwungen hat. Aber ich frage mich dann halt, warum muss ein Spiel sich erst entwickeln, dass ich auch diese Schläfrigkeit, Behäbigkeit so auflöst. Also ist das eher die Frage, hat Can Angst von Beginn an weiter vorne und aktiver das Spiel einzuleiten oder ist das Terzic, der erstmal irgendwie eine Sicherheit ins Team reinbringen möchte? Ja, am Ende hat es gegen Bremen Erfolg gebracht, aber wie gesagt, auch wie du es gesagt hast, Justin, auf Champions-League-Niveau kannst du dir diese diese Behäbigkeit, dieses Langsame eigentlich nicht leisten.
Ja, und das sind halt auch Probleme, die ja bekannt sind. Also das ist ja was in der letzten Saison auch häufig der Fall war, dass Can sich dann komplett rausgenommen hat aus dem Spielaufbau, dass man es nicht geschafft hat, dann übers Zentrum aufzubauen, dass es relativ schnell über die Flügel ging, man dann dieses fast schon weltbekannte U hatte auf dem Flügel, immer wieder sehr leicht gestellt wurde. Also das sind ja alles spielerische und fußballerische Probleme, die bekannt sind. Minus Bellingham in dieser Saison, der viel repariert hat in der vergangenen Saison. Aber ja, das ist was bekannt ist, was sich irgendwie dann auch im Laufe der Zeit nicht so richtig verbessert hat. Und ja, wo man schon das ein oder andere Fragezeichen dann auch zurecht hinterstellen kann.
Ja, ich würde tatsächlich euch dazu stimmen. Ich glaube halt schon tatsächlich, dass es am Anfang taktisch so gewollt war, weil dafür sind mir die Außen zu kontrolliert nach vorne gerückt. Also dass es halt nicht immer so aussah, als so, okay, Can lässt sich jetzt fallen, wir müssen jetzt mal gerade schnell hochrücken, weil sonst passt das nicht, sondern das sah für mich tatsächlich nach einer taktischen Idee aus. Und Dominik, wie du auch schon gesagt hast, dafür spricht ja auch so ein bisschen, dass es dann in der zweiten Halbzeit eben nicht mehr so war. Aber ja, ich glaube, also ich würde Edin Terzic noch so eine Spur in Schutz nehmen wollen. Er hat vorm Spiel, wurde er bei The Zone Mikro gefragt, ja, ob man sich da jetzt irgendwie drauf ausruhen kann, ob man irgendwie am Ende einer Entwicklung sei oder so. Und da hat er, das hat er ganz klar verneint. Ich meine, klar, wir sehen auch, wäre irgendwie vermessen zu sagen, man sei am Anfang der oder am Ende einer Entwicklung angekommen. Aber er hat schon sehr deutlich gemacht, dass er zwar schon zufrieden mit den Ergebnissen ist, aber ich glaube, er hat dennoch da deutlich Luft nach oben sieht. Gleichzeitig hilft es, glaube ich, auch trotzdem nicht, wenn man immer dann nach den Ergebnissen, wie gesagt, wie ich halt finde, das sind alle Spiele, die Dortmund in der Vergangenheit eben auch nicht unbedingt immer für sich entscheiden konnte, und momentan tut man es halt. Dass ich glaube, es für die Mannschaft auch wichtig ist, dass sich dann da halt ein Trainer vorne hinstellt und sagt so, ey, wir sind vielleicht noch nicht am Ende, aber trotzdem sprechen ja die Ergebnisse gerade für uns, und dann werde ich jetzt den Teufel tun und alles nach jedem Spiel immer in Grund und Brunnen reden, was denn alles schlecht lief. Aber wie gesagt, ich würde euch auch zustimmen, für die Champions League wird dieser Auftritt nicht reichen.
Was man Dortmund natürlich auch zugutehalten muss, ist, fand ich völlig absurd, dass dieses Spiel am Freitagabend stattfindet, nach dieser Reise des DFB auch, die ja nun auch schon sehr, sehr lange bekannt ist, dass man da in die USA reisen wird, dann damit mit so wenig Zeit wirklich da diesen Jetlag dann vielleicht auch noch in den Beinen. Julian Brandt, der sich dann nach dem Spiel hingestellt hat, gesagt hat, er ist komplett fertig jetzt, freut sich einfach nur noch aufs Bett. Also das ist ja, wir wissen, dass im Profifußball die Belastung enorm ist und dass immer wieder auch Thema ist, dass da viel diskutiert wird. Aber das hat es irgendwie dann nochmal auf eine neue Spitze gehoben. Und das ja aus verschiedenen Perspektiven. Also ich habe im Vorhinein gelesen, dass Borussia Dortmund wohl ein Privatjet auch organisiert haben soll für die Spieler der Nationalmannschaft, dass sie früher wieder in Dortmund sind als der Rest des DFB. Das ist ja aus Klimaperspektive allein schon komplett absurd. Ich kann Borussia Dortmund aus Belastungssteuerungsgründen und aus dem Grund, dass eben dieses Spiel da am Freitagabend stattfindet, schon irgendwo verstehen, aber allein aus Klimagründen natürlich auch wieder so eine ganz absurde Wendung dieses ganzen Zirkus. Und ja, also da kann ich die Ansetzung einfach auch überhaupt nicht verstehen. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass Dortmund in diesem Spiel schläfrig reingestartet ist, beziehungsweise dass hier und da vielleicht auch mal die Energie gefehlt hat oder sonst was, oder auch die Abstimmung nicht ganz da war. Das muss man einschränkend natürlich formulieren. Meine Kritik bezog sich vorhin auch deshalb darauf, weil es eben nicht das erste Mal war, aber in dem Fall kann man es natürlich verstehen.
Ja, und dann würde ich auch dieses Spiel abschließen wollen. Werder steht auf Platz 14 mit 6 Punkten, ist damit punktgleich mit Gladbach und Union. Gladbach auf Platz 13, Union auf Platz 15. Borussia Dortmund auf Platz 4 mit 20 Punkten, punktgleich mit dem FC Bayern. Man trifft jetzt, wie gesagt, am Mittwoch auf Newcastle auswärts, dann auswärts gegen Eintracht Frankfurt und dann zu Hause im DFB-Pokal gegen die TSG aus Hoffenheim. Werder Bremen trifft jetzt auf Union Berlin, auswärts auf Wolfsburg und dann zu Hause gegen Frankfurt. Ja, und über zwei Plätze über Bremen steht dann SV Darmstadt 98. Die mussten sich 1-3 geschlagen geben gegen Raba Leipzig. Und ja, das ging direkt sehr, sehr bitter los. In der ersten Minute trifft nämlich direkt Openda zum 1-0 für Raba nach einem sehr guten Ball von Henrichs in die Tiefe. Und Openda kann dann quasi den Ball zwischen die Beine von Schuhen durchschieben. Darmstadt ist dann so ein bisschen nach Ordnung oder um Ordnung bemüht. Leipzig macht erstmal weiter und trifft dann in der 24. Minute auch zum 2-0. Direkt verwandelter Freistoß von Emil Forsberg. Kaum Chancen dafür, Marcel Schuhn den irgendwie zu sehen. Vor der Halbzeit gibt es dann tatsächlich noch einen Elfmeter für Darmstadt. Da wird Kempe von Kampel gefoult. Für mich tatsächlich nicht wirklich diskussionswürdig, also ist ein klarer Elfmeter für mich und natürlich trifft Kempe vom Punkt. Und ja, in der zweiten Halbzeit sah es für mich dann aus, als könnte Darmstadt tatsächlich ihren Punkt mitnehmen. War für mich nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft, hat immer gute Akzente gesetzt, aber ja, im Endeffekt gibt es dann nochmal eine richtige Drangphase von Leipzig und die ist Darmstadt dann nicht gewachsen. In der 75. Minute wird dann, beziehungsweise Openda erzählt das 3-1 schon in der 72. Minute, wird dann länger überprüft wegen einer möglichen Abseitsstellung und ich glaube auch wegen einem Foul, aber das Tor zählt und ja, am Ende könnte Leipzig sogar fast noch das 4-1 machen. Justin, für mich ist es trotzdem sehr, sehr bitterer Spielverlauf, ähnlich wie als wir über Mainz gesprochen haben, weil ich fand, dass Darmstadt sich nicht sehr schlecht in diesem Spiel verkauft hat.
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin sogar beeindruckt von der Leistung, die Darmstadt da gezeigt hat. Ich finde, dass sie insgesamt vielleicht sogar das leicht bessere Team waren. Einfach weil sie sehr, sehr gut gespielt haben, weil sie im Pressing sehr, sehr wach waren, sich mutig nach vorn auch bewegt haben, immer wieder den Spielaufbau von Leipzig gestört haben, aggressiv gepresst haben, in so einem 5-3-2 mit sehr kompakter Mitte und dann die Flügelverteidiger, die immer wieder sehr aggressiv nach vorn geschoben haben, sobald Leipzig auf den Flügel eröffnet hat, gutes Nachschieben auch von den restlichen Verteidigern, viel Laufarbeit und hohe Intensität, das hat man dann am Ende vielleicht auch gemerkt, als so ein bisschen die Körner dann gefehlt haben, insbesondere dann nach dem dritten Tor von Leipzig auch, wo man gemerkt hat, okay, jetzt kann Darmstadt nicht mehr so viel nachlegen, aber grundsätzlich einfach, wie sie Leipzig eigentlich fast nie haben stattfinden lassen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass Leipzig mal über mehrere Minuten hinweg zu einem geordneten Aufbauspiel kam. Sie haben insgesamt 69 lange Bälle geschlagen, nur 23 kamen davon an. Die 69 sind so geringfügig überdurchschnittlich für Leipzig. Also ich glaube, das sind so im Schnitt 5 mehr als sonst. Aber vor allem die Quote sagt eben auch einiges aus. Normalerweise bringt Leipzig ungefähr 50% der Langbälle dann auch an Mitspieler. Also sehr kontrolliert. Hier waren es eben nur 33%. Das Mittelfeld von Leipzig kam kaum ins Spiel. Kampel mit nur 34 Ballkontakten. Haidara mit 27 in 61 Minuten. Also das war schon ziemlich gut, was Darmstadt da gemacht hat. Und ich finde, das hätte mindestens den Punkt verdient gehabt, vielleicht am Ende sogar einen Sieg, auch wenn wir hier über ein 3-1 sprechen. Finde ich schon, dass Darmstadt das leicht bessere Team war. Aus den eigenen Möglichkeiten dann ein bisschen zu wenig vielleicht gemacht hat. Plus eben die individuelle Qualität, die bei Leipzig einfach enorm ist. Wen sie da alles eingewechselt haben. Also Dani Olmo kommt von der Bank, Timo Werner kommt von der Bank, ein Baumgartner kommt von der Bank, ein Klostermann kommt von der Bank, also das sind alles Spieler, die Qualität dann einfach auch nochmal anheben können, die Qualität eben so anheben können, wie Darmstadt das nicht mehr anheben kann und dann war es am Ende wahrscheinlich auch eine Kraftfrage. Man hat so ein bisschen verpasst, früher eben dieses Spiel noch offener zu gestalten und das ist der einzige Vorwurf, den sich Darmstadt vielleicht machen kann, aber sonst war das ein sehr, sehr starker Auftritt von ihnen.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand ihn sehr, sehr mutig, aber gleichzeitig auch sehr gut zu einem Lieberknecht-Team passend. Also es war genau das, wovon man Darmstadt kennt und eigentlich fand ich das sehr gut, wie sie sich durchgezogen haben. Und ich finde gerade diesen Aspekt, den du angesprochen hast, lange Bälle, aber auch Flanken irgendwie bei Leipzig, das fand ich nicht gut. Also sie haben die kürzeren Stationen gesucht, aber auch das hast du schon angesprochen, irgendwie hatten sie gar nicht so oft den Ball, um da auch wirklich den Spielaufbau zu betreiben. Und da muss ich sagen, dass ich auf der anderen Seite Darmstadt sehr, sehr stark fand. Die Flanken, die in den Strafraum kamen, die langen Bälle, die in den Strafraum kamen, die waren also für eine Aufstiegsmannschaft sehr, sehr präzise. Und ich glaube, präziser als so manche andere Mannschaft in der Bundesliga sie spielen kann. Und man merkt schon, es ist ein eingespieltes Team. Es ist natürlich, wie gesagt, absolut bitter. Es ist ein absolut bitterer Spielverlauf, wenn du eben mit deiner ersten eigenen guten Aktion, ich fand es super stark, wie der direkt am Anfang Darmstadt hochgepresst hat. Aber es ist natürlich immer der Nachteil, wenn du hochpresst, dann hast du halt Räume. Und das sind Räume, die Rabe halt einfach sehr gut bespielen kann, wenn sie möchten. Und dann läufst du halt wirklich Minute eins eben im Rückstand hinterher und dann wird es halt vor allem in der Bundesliga immer extrem schwer. Aber ja, also wie gesagt, das ist halt bitter. Ich meine, das auch davon, ähnlich wie bei Mainz, da kannst du dir am Ende der Saison halt einfach nichts von kaufen, wenn man dann immer sagt, so ja, aber ey, ihr habt ja gut mitgespielt und so, die bringt nichts. Aber dennoch glaube ich einfach, dass ja Lieberknecht da auch die richtigen Worte finden wird und wie gesagt, das, den einzigen Spieler, den Darmstadt irgendwie nicht so unter Kontrolle bekommen konnte oder bekommen hat, war eben Openda. Der ist für mich in diesem Spiel wirklich der dann so das Highlight von dem vom Leipziger Spiel gewesen. Ich meine, er hat ja auch schon seine Tore auf dem Kasten inzwischen, aber ja, also es ist wirklich unfassbar bitter, aber generell muss ich einfach sagen, dass die Aussteiger, die ja schon irgendwie vor Beginn der Saison als ja eigentlich dauerhaft Platz in 17 und 18 irgendwie immer innehalten werden. Ich glaube, die haben das ein oder andere Team bisher ganz gut überrascht, den einen oder anderen ZuschauerInnen, glaube ich, auch. Und ich glaube, die darf man auch die Saison noch nicht absteigen sowieso auch noch nicht. Aber ja, ich muss sagen, dass da sieht viel schon sehr gut aus.
Absolut, ja, Open da mit einem tollen Laufweg, auch da beim 1-0, super, super reingestartet in die Schnittstelle. Das ist schon eine besondere Klasse, die der da mitbringt, und das entscheidet dann solche Spiele eben oft. Auf der anderen Seite natürlich auch das 2-0 von Emil Forsberg, vielleicht auch ein Ball, der haltbar gewesen wäre. Marcel in den falschen Schuhen erwischt, könnte man sagen.
Aua.
Einer muss sein pro Rasenfunkfolge. Der sei mir genehmigt, aber ja, das war natürlich auch unglücklich. Er sah da zumindest unglücklich aus. Klar hat in anderen Situationen dann wieder auch gute Paraden gezeigt, aber in der Situation sah er nicht gut aus. Ja, aber grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, also Darmstadt sollte da sehr, sehr viel Positives draus mitnehmen und viel Optimismus auch, dass es dann am Ende in dieser Liga reichen kann, um die Klasse zu halten. Ja, und Leipzig auf der anderen Seite muss sich vielleicht so ein Stück weit auch hinterfragen, trotz dieser guten Serie, die sie jetzt haben, trotz des guten Saisonstarts, funktioniert eben vieles noch nicht. Und habe es vorhin gesagt oder angedeutet, das Mittelfeld, was irgendwie nur so schwerlich ins Spiel kam, da war irgendwie keiner vorhanden, der dieses Pressing von Darmstadt mal, ich sag mal, einerseits aushalten kann, indem er wirklich pressingresistent agiert und andererseits dann eben auch die gute Entscheidung treffen kann und den Ball vielleicht zwischen die Linien bringen kann. Denn jedes Team, das hochpresst, lässt automatisch eben auch Räume hinter diesen ersten oder eben der zweiten Pressinglinie. Und diese Räume zu finden, das ist Leipzig immer mal wieder so ein bisschen gelungen, aber eben nicht konstant genug. Und deswegen haben sie keine Kontrolle in dieses Spiel bekommen und gute Leistung von Darmstadt hin und her. Der Anspruch von so einem Team wie RB Leipzig mit dieser Qualität muss natürlich sein, dass am Ende nicht nur die individuelle Klasse den Unterschied macht und nicht nur die Bank, die du dann zur Verfügung hast, sondern eben auch dein spielerischer Ansatz und deine Qualität, die du mannschaftlich auf den Platz bringen kannst. So ein Spiel dann eben, gerade mit früher Führung im Rücken und frühem 2-0 im Rücken, das dann eben auch zu kontrollieren und souverän über die Ziellinie zu bringen. Das ist was Leipzig relativ häufig vermissen lässt und was sie in diesem Spiel eben auch haben vermissen lassen.
Ja, vor allem, wenn man auch da jetzt schon mal auf die Champions League schaut, wie soll das gegen Roter Stern Belgrad aussehen? Weil die werden sich das Spiel auch angeschaut haben, werden auch gesehen haben, wie Leipzig Probleme hatte mit dieser Intensität von Darmstadt, dass diese Ruppigkeit Leipzig aus dem Konzept gebracht hat. Und da wird Roter Stern sicherlich ansetzen, mit einem dann doch unterm Strich besseren Spielermaterial als Darmstadt 98. Und da wird Rose eben auch gefordert sein, zu schauen, was muss ich da an Anpassungen leisten, damit wir quasi auch gegen so intensive, ruppige, zweikampfstarke Gegner Lösungen finden. Also es ist dann, dass ich diese Diagonalbälle eher trainiere, dass wenn das Pressing kommt, ich quasi nicht flach versuche, das rauszuspielen, dann vielleicht das Foul gezogen wird, sondern dass ich dann vielleicht eher aufs sogenannte Packing, um diesen ehrwürdigen Begriff nochmal unterzubringen, gehe. Also da wird es auf jeden Fall Anpassungen geben müssen, weil Roter Stern bisher ja auch in der Champions League echt eine gute Partie oder eine gute Partie, wie heißt es nochmal? Runde gespielt hat bislang. Haben da ja auch in der Verteidigung aus der Bundesliga bekannten Spieler mit Alexander Dragovic, also jemand auch, der weiß, wie er vielleicht den einen oder anderen Gegenspieler zu nehmen hat. Da hat Darmstadt auf jeden Fall sicherlich auch einigen kommenden Gegnern von Leipzig einen Gefallen getan, einfach gewisse Schwächen aufzuzeigen.
Ja, würde ich mitgehen. Also generell ein paar Ergebnisse an diesem Wochenende, wo man sagt, okay, nicht immer nur auf die Distanz gucken zwischen das Ergebnis, sondern tatsächlich auch nochmal vielleicht in das Spiel reingucken. Ihr habt schon angesprochen, oder Dominik, du hast es angesprochen, für Raba geht's jetzt gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League, dann zu Hause gegen Köln und dann gegen Wolfsburg im DFB-Pokal. Darmstadt hat eine schwierige Aufgabe vor der Brust, gegen den FC Bayern München auswärts. Und dann spielt man zu Hause gegen Bochum. Das ist ein Spiel, wo ich auch tatsächlich gespannt drauf gucken würde. Und eben zu Hause gegen Mainz 05. Also zwei Spiele, wo ich jetzt erstmal sagen würde, wenn sie sich clever anstellen, könnte da auf jeden Fall was drin sein. Sie haben es ja schon durchaus die Saison gezeigt, wie sie gewinnen können. Unter anderem gegen Werder Bremen. Also bin ich tatsächlich gespannt, was wir von Darmstadt erwarten können noch diese Saison. Gut. Und wir gehen weiter in der Tabelle hoch und da sind zwei Tabellennachbarn, nämlich der FC Heidenheim und der FC Augsburg. Und die sind jetzt direkte Tabellennachbarn, weil der FC Augsburg das Spiel für sich entscheiden konnte und zwar mit 5:2. Dabei sah das am Anfang dieser Partie überhaupt nicht so aus, denn in der 17. Minute geht Heidenheim durch Kleindienst in Führung. Nur zwei Minuten später steht es dann schon 2:0. Nachdem Beste eben abschließen kann. Und es sah erstmal aus, als wäre Augsburgs neuer Trainer jetzt Torup auf dem komplett falschen Fuß erwischt worden. Dann aber nach einer halben Stunde fällt der Anschlusstreffer durch Philipp Tietz und in der 41. Minute kann Petersen dann ausgleichen und auch nur zwei Minuten später steht es dann auf einmal 3:2 durch Demirovic für Augsburg. Und in der zweiten Halbzeit, ja, da schafft es eigentlich auch nur der FCA, richtig Druck auszuüben, beziehungsweise dann auch das, was sie an Druck ausüben, nochmal in Tore zu verwandeln. In der 64. Minute trifft Udo Kai nach einer Ecke und dann kurz vor Schluss noch Rex Bitschei nach einem Elfmeter oder nach einem Handspiel, der zu einem Elfmeter führt, vom Punkt. Und am Ende steht eben dieses 5:2. Dominik, ich bin ehrlich, ich hatte dieses Spiel so nicht an einem Sonntagabend erwartet, auch nicht unbedingt von den beiden Mannschaften. Das soll gar nicht respektlos gemeint sein, aber dass da 7 Tore fallen, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Wie oder welche Seite würdest du als erstes analysieren wollen von diesen beiden Mannschaften?
Ja, ich muss auch sagen, ich war dann auch schon ein bisschen gemütlicher auf der Couch unterwegs und jetzt vielleicht nicht mehr so ganz gespannt und gebannt beim Spiel, bis dann eben das 2:2, das 2:3 aus Heidenheimer Sicht gefallen ist. Was für mich so das Spiel zusammenfasst, auch da, ich schmeiße auch gerne einen Euro ins Phrasenschwein, aber dieses Spiel hat halt perfekt gezeigt, dass Fußball vor allem ein Fehlersport ist, also die Mannschaft, die die meisten Fehler macht, verliert dann halt. Ich glaube, über weite Phasen wurden halt einfach die Fehler des Gegners auch effizient bestraft. Und ja, wenn man dann aufs Ergebnis schaut, muss man dann halt sagen, dass Heidenheim zu viele Fehler oder die Mehrzahl der Fehler gemacht hat, weil ja, wenn man so schaut, außer das 2-0 von Beste, was wirklich ein schöner Slice ins linke untere Eck war, waren es ja vor allem Ecken, wo das Abwehrverhalten nicht gestimmt hat, beziehungsweise auch Eckenvarianten, die gut ausgespielt worden sind, das muss man auch anerkennen, oder eben Elfmeter, die entstanden sind. Auch hier würde ich sagen, um auf den Aufsteiger zu schauen, man kann Heidenheim nicht die Existenz in der Liga absprechen nach dieser Partie. Sie haben gezeigt, was sie der Liga bieten können, dass sie das Spielermaterial haben, um mitzuhalten. Das zeigt ja auch schon allein der Blick auf die Tabelle. Also sie stehen absolut in Ordnung da. Ich glaube, wenn das am Ende der Saison so ist, unterschreibt das jeder. Und dann wird es sicherlich wieder eine Bierdusche im PK-Raum geben für Frank Schmidt. Ich bin mal gespannt, wie nachhaltig jetzt diese Leistung der Augsburger ist. Also ob das jetzt wirklich schon die Handschrift von Jes Torup ist. Dafür habe ich dann jetzt in den vergangenen Jahren den dänischen Fußball doch zu wenig begleitet, als dass ich sagen kann, jo, so hat er schon beim FC Köbenhauen spielen lassen und wir können uns auf den Augsburger Europapokalplatzierung einstellen. Aber ja, was wir, glaube ich, alle aus diesem Spiel mitnehmen können, ist, dass Philipp Tietz es mehr als verdient hat, in der 79. Minute unter Krämpfen oder von Krämpfen geplagt ausgewechselt zu werden. Also das war wirklich eine Ein-Mann-Dampfwalze da vorne, der alles gemacht hat, was man so im modernen Fußball von einem Stürmer verlangt. Also sowohl Treffen als auch die erste Pressingkette zu sein, als auch die Räume für die anderen Spieler zu laufen, mehrere Gegenspieler an sich zu binden. Also das war wirklich eine Riesenleistung von ihm und hat auch dann aus meiner Sicht ja, es verdient, im kommenden Spieltag wieder den Vorzug vor Dion Bello zu bekommen. Das ist so die Erkenntnis auf jeden Fall, die ich aus diesem Spiel mitnehme.
Ja, ich finde bei Augsburg, ich meine, wie gesagt, es gibt dazu noch einen Schwerpunkt, richtig in die Tiefe besprechen, was vielleicht auch bis dato bei Augsburg falsch gelaufen ist. Das besprechen andere, aber ja, Torup ist direkt mal was Historisches gelungen, wenn ich das richtig recherchiert habe, beziehungsweise recherchiert bekommen habe, sagen wir es so, hat Augsburg noch nie auswärts 5 Tore erzielt. Und ja, also irgendwie bei allem Respekt auch vor Augsburg und Augsburger Fans mögen mir das jetzt verzeihen, aber Augsburg war in der Vergangenheit nicht unbedingt dafür bekannt, offensiv die spektakulärste Mannschaft zu stellen. Und da muss ich schon sagen, was immer Torup denen mitgegeben hat, das hat auf jeden Fall für das Spiel mal geklappt. Vor allem, weil Heidenheim auch ja für mich kein Team ist, was defensiv eigentlich so auseinanderfällt. Also wenn wir zurück in die Zweitligasaison gucken, da gab es dieses eine Spiel gegen HSV, wo sie da richtig auseinandergefallen sind nach einer 3-0-Führung. Aber ja, eigentlich ist das auch sowas, was Frank Schmidt dann auch gerne mal bis zum Umfallen trainiert, dass es nicht nochmal passiert. Aber generell, wie gesagt, ich finde, Heidenheim bringt auch sehr viel mit in die Liga. Also, wie gesagt, wir brauchen das aus Fanperspektive vielleicht nicht immer gleich im Level zu diskutieren, aber es ist eh eine müßige Diskussion. Aber was sie spielerisch mitbringen, ist einfach nicht zu bezweifeln gerade. Und da kann man dann tatsächlich mal bei Augsburg nachfragen, ob sie sich denn vielleicht mal ein, zwei Spiele von Heidenheim bis jetzt angeguckt haben, weil das Kleindienst trifft und das Beste trifft, ist jetzt auch nicht die größte Überraschung bei diesem Team. Aber ja, also im Endeffekt, wie gesagt, ich glaube, da ist Heidenheim einfach zu sehr auseinandergefallen, hat Philipp Tietz einfach nicht in den Griff bekommen und lief dann eben diesem Rückstand zu überraschend hinterher und hat sich in der Halbzeit vielleicht auch nicht so sortiert bekommen, wie sie es gerne bekommen hätten, aber auch, wie gesagt, immer gefährlich durch Standards, hast du auch angesprochen, Dominik. Ich fand es, wie gesagt, ein überraschend erfrischendes Sonntagabendspiel, was ich so nicht erwartet hatte. Ich kam ihm überhaupt nicht mehr hinterher mit irgendwas. Aber von daher, ja, ist es auf jeden Fall auch ein Kompliment an beide Mannschaften, dass sie das Spiel so gestaltet haben. Ja, klar, auch das hast du gesagt, es ist ein Fehlersport und das Spiel geht bestimmt nicht so aus, wenn beide Mannschaften sich 90 Minuten darauf konzentrieren, keine Fehler zu machen. Aber wir müssen auch mal dafür dankbar, finde ich, sein, dass wir einen Spieltag hinter uns haben, der kein einziges Unentschieden hatte. Und so häufig kam mir das dann ja doch nicht. Und da muss ich tatsächlich sagen, auch Chapeau an Augsburg. Aber wie gesagt, auch Heidenheim will ich jetzt nicht direkt abschreiben. Und sie sind ja auch immer noch in einer sehr komfortablen Lage.
Ich finde interessant, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich schaue mir hier gerade so ein bisschen die Abfolge von Torschüssen an. Ich finde es interessant, dass das Spiel offenbar so Phasen hatte. Also Anfangsphase geht irgendwie komplett an Heidenheim mit 6 Torschüssen bis zur 18. Minute. Dann macht Augsburg mit dem ersten Schuss das Tor, dann sind es irgendwie noch 3 weitere Abschlüsse, wovon auch 2 reingehen. Dann hast du kurz vor der Halbzeit noch einen Abschluss von Heidenheim. Dann kommen zur zweiten Halbzeit wieder 5 Heidenheim-Abschlüsse hintereinander. Dann wieder Augsburg mit 4 Abschlüssen, wo Augsburg ein Tor macht. Und am Ende dann nochmal so ein bisschen Abwechslung. Aber das ist für jemanden, der das Spiel nicht gesehen hat, plus Ergebnis, plus Statistiken, plus alles, was ihr jetzt gesagt habt, das liest sich schon sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, es hatte tatsächlich so ein bisschen was von so einem alten Schwergewichtskampf. Also der junge Herausforderer, der sich reinstürzt und der Titelverteidiger, der erstmal ein paar kassiert und dann sich aufrappelt und dann nach hinten raus irgendwie doch seine Erfahrung spielen lässt. Jetzt hast du diese Abfolge angesprochen, aber auch da, ich will es nochmal quasi strapazieren. Selbst wenn Augsburg jetzt 6 Abschlüsse in Folge hatte, die Tore wären eben nicht gefallen, wenn Heidenheim in verschiedenen Konstellationen da nicht daneben gegriffen hat. Also Kevin Müller, der die Flanke unter der Flanke fliegt und dann muss Demirovic nur reinhalten. Siersleben, der den Ball mit dem Arm klärt und so weiter und so fort. Das ist dann vielleicht auch tatsächlich das Lehrgeld, was man zahlt, irgendwie Sonntagabend und Euphorie und dann verlässt vielleicht einen auch irgendwie mit der Dauer eines solchen Spiels die Konzentration. Ich glaube, auch da wird Frank Schmidt die richtigen Worte finden, die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und wir haben es auch da schon gesagt, unterm Strich steht hier Heidenheim absolut in Ordnung. Da zur aktuellen Situation der Saison. Ich glaube, selbst wenn es jetzt bitter ist, dass man 5 Tore kassiert hat, wird es da jetzt keine großen Umstellungen geben. Also ich glaube nicht, dass jetzt wir im nächsten Spiel eine neu formierte Viererkette sehen werden oder dass Frank Schmidt auf einmal auf eine Dreierkette umstellt. Also ich glaube, die Mannschaft ist an sich schon sehr gefestigt und wer weiß, vielleicht war es jetzt einfach der Trainereffekt und die Spieler haben total befreit aufgespielt auf Augsburger Seite und die schießen jetzt bis zum Dezember kein Tor mehr, kann ja auch sein.
Ja, wie gesagt, es wird sehr spannend in den kommenden Wochen auch für den FCH. Wenn ihr es euch gemerkt habt, dann wisst ihr nämlich noch die nächsten beiden Gegner, beziehungsweise sie treffen jetzt 2-mal auf Borussia Mönchengladbach, beides mal auswärts, einmal in der Liga, einmal im DFB-Pokal und dann spielt man zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Augsburg spielt jetzt gegen Wolfsburg zu Hause, dann auswärts gegen Köln. Und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, und dann wollen wir zu dem nächsten Spiel und wir kommen in die höheren Lagen zum Mittelfeld, obere Mittelfeld der Tabelle. Da stehen Wolfsburg und Leverkusen, vor allem Leverkusen grüßt weiterhin von der Tabellenspitze nach dem 2-1-Sieg über Wolfsburg. Man geht auch hier nach ungefähr einer Viertelstunde 1-0 in Führung, langer Ball auf Boniface und ja, der passt dann zu oder mit einer Flanke zu Frimpong und der trifft dann kurz vor der Halbzeit, kann dann Wolfsburg durch Lacroix noch ausgleichen. Er ist einfach am handlungsschnellsten nach einer Ecke von Arnold. Tah sieht ein bisschen unglücklich aus, weil der Ball eben von ihm abprallt. Aber am Ende zeigt Leverkusen eben, dass sie vielleicht nicht immer unbedingt das allerbeste Team sind, aber eben die Qualität vor allem in dieser Saison mitbringen, solche Spiele für sich zu entscheiden. Nach circa einer Stunde trifft dann Grimaldo, wird abgefälscht, sehr, sehr gemein, dann auch für Perwan da irgendwie Kontrolle zu haben. Obwohl man dann sagen muss, dass Leverkusen dann vielleicht ja auch immer noch nah dran ist am 3-1, aber gleichzeitig Wolfsburg auch nicht vollständig aufgibt, aber am Ende reicht es eben nicht noch für den Ausgleich und Leverkusen gewinnt dieses Spiel. Justin, wäre für dich ein Punkt für Wolfsburg drin gewesen?
Ja, voll. Also ich bin komplett beeindruckt davon, wie Leverkusen solche Spiele dann auch annimmt, in denen nicht alles läuft und in denen sie auch merken, dass sie Schwierigkeiten haben, dass sie Probleme haben. Erste Halbzeit sehr zäh, kommen mit dem hohen Pressing von Wolfsburg auch nicht so richtig zurecht. In der zweiten Halbzeit dann paar kleinere Anpassungen gemacht und dann wirklich auch dieses Spiel an sich gerissen, unter anderem auch dank der Einwechslung von Florian Wirtz, der einfach ein herausragender Fußballer ist. Ich glaube, das kann man Woche für Woche nur immer wieder wiederholen. Was der macht, wie der sich bewegt, wie der die Zwischenräume auch findet und bespielt, das ist einfach ein Gamechanger für Leverkusen. Aber ja, Wolfsburg trotzdem immer sehr, sehr bissig im Zweikampf, immer gut auch organisiert gegen den Ball. Würde sagen, so typische Niko Kovac-Handschrift. In der ersten Halbzeit haben sie mir noch ein bisschen besser gefallen, weil sie da höher gepresst haben, weil sie da Leverkusen auch schon im Spielaufbau wirklich massiv gestört haben. In der zweiten Halbzeit weiß ich nicht, ob da die Kraft gefehlt hat oder ob das eine Ansage war, dass man sich so ein bisschen mehr zurückzieht, so 5 bis 10 Meter vielleicht. Aber das hat Leverkusen eben dann doch ein bisschen mehr Spielraum gegeben, ein bisschen mehr Struktur. Insgesamt hatten beide Teams über die 90 Minuten hinweg ihre Chancen. Leverkusen hat eben die eine mehr genutzt. Wolfsburg kann quasi mit Abpfiff noch, glaube Wind war es, der da doppelt gleich scheitert, kann dann noch den späten Ausgleich machen und das wäre auch absolut okay gewesen. Also das war schon ja ein sehr, sehr interessantes Fußballspiel, ein sehr wechselhaftes Fußballspiel. Und Leverkusen nochmal, ich bin wirklich beeindruckt davon, wie sie es schaffen, nicht in Panik zu verfallen, wenn so ein Spiel mal zäh anläuft, sondern dass sie da in der Halbzeit wirklich dann anscheinend auch die richtigen Schlüsse ziehen, aus der Pause kommen und das Spiel dann schon stärker auch an sich reißen und ein anderes Gesicht zeigen. Das spricht sehr, sehr stark für sie. Und das ist so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was ich vorhin bei Dortmund kritisiert habe. Also Leverkusen kann irgendwie zumindest für den Moment jetzt, wie gesagt, wir sind am 8. Spieltag, das kann sich alles noch drehen, aber für den Moment ist es so, dass Leverkusen eben beides kann, attraktiven Fußball spielen und eben erfolgreich sein und dann eben auch in den Spielen, wo es dann mal nicht ganz so attraktiv ist, eben trotzdem erfolgreich sein und das ist bei Leverkusen da gerade eine sehr, sehr gute Balance und macht Spaß, sich das anzusehen.
Ja, gehe ich tatsächlich voll mit. Ich finde, es ist trotzdem sehr beeindruckend, was da in Leverkusen gerade passiert. Ich glaube, Dominik, du wolltest auch noch was sagen. Entschuldigung.
Ja, ich wollte ergänzend quasi sagen, ich finde, so unattraktiv war die Spielweise von Leverkusen gar nicht. Vielleicht jetzt nicht über die Gänze des Spiels, aber ich habe es trotzdem wieder sehr genossen, dieser Mannschaft zuzusehen, weil sie einfach so einen unbändigen Siegeswillen hat. Also das beste Beispiel war für mich das 2-1, also dieses direkte Gegenpressing nach dem Boniface-Fehlpass, diese Zweikampfstärke dann auch, dass man da auch dann wirklich reingeht in den Gegenspieler, an den Ball, das Auge für den Mitspieler, die gute Boxbesetzung, da auf jeden Fall zu erwähnen, Frimpong mit diesen Läufen, also ein Wahnsinnsspieler, weiterhin unverständlich, wie der so wenig Länderspiele auf dem Konto haben kann. Und was dann ja in dem Moment wichtig war beim 2:1, halt auch die Rückraumbesetzung, was ja mein Gefühl ist, im modernen Fußball auch oftmals irgendwie vergessen wird, dass alle irgendwie nach vorne laufen, was irgendwie ein bisschen diesen ganzen Gedanken von Positionierung so konterkariert, aber alle nach vorne laufen, wenn der Ball dann aber abfällt, oftmals da jemand nicht steht, in dem Fall stand da jemand mit Grimaldo das hat schon Spaß gemacht, weil es einfach so klug ist, weil jeder weiß irgendwie, was er zu tun hat, jeder auch für den anderen spielt und ich glaube auch, jetzt hat Justin ja so ein bisschen abwarten gesagt, wir sind ja jetzt erst im 8. Spieltag, da kann auch viel passieren, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Leverkusen, wenn sie eben diesen Willen und diese Beschlossenheit in der Mannschaft halten und ich glaube, auch in der Position oder an der Stelle macht Leverkusen als Verein einen guten Job, dass sie also auch die Kommunikation auf einer gesunden Ebene halten, dann können sie tatsächlich all the way gehen, dass sie das bis zum Ende der Saison halten und dass sie eben daraus ihre Stärke ziehen. Und ich meine auch, wenn man sich das Spielermaterial anschaut, also zum Beispiel in Grimaldo, das ist einfach, also natürlich ist das jetzt kein außergewöhnliches Scouting, dass sie den jetzt irgendwie in der zweiten schwedischen Liga gefunden haben, aber nichtsdestotrotz müssen sich da, glaube ich, schon viele Vereine in Europa fragen, okay, was haben wir in ihm nicht gesehen oder warum hatten wir ihn nicht so auf den Zettel wie Leverkusen, weil das auf jeden Fall ein Spieler ist aus meiner Sicht, der in Leverkusen jetzt nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat im Vergleich zu Benfica und der dieser Leverkusener Mannschaft einfach auch nochmal eine ganz andere Facette hinzufügt. Und ja, wenn man dann sich also dieses ganze Mittelfeld anschaut, dann ist das einfach spielstark, dann ist das defensiv stark, da stimmt halt einfach die Bilanz, die Balance, die dann vielleicht bei einem BVB oder beim FC Bayern eben fehlt. Wir haben ja darüber gesprochen, bei Bayern verletzungsbedingt und so weiter. Aber das stimmt halt alles bei Leverkusen und das hat dann halt auch gegen Wolfsburg den Ausschlag wieder gemacht.
Das ist halt, also klar, du hast es gerade schon gesagt, natürlich ist das Spiel weiterhin attraktiv. Was ich meinte ist, dass es vielleicht gerade in der ersten Halbzeit nicht ganz so zielstrebig war, dass man da viele Situationen nicht so gut zu Ende gespielt bekommen hat. Aber genau das ist ja der Punkt. Also wenn es individuell teilweise mal nicht so klappt oder wenn vielleicht hier und da im Spiel mal Dinge gegen sie laufen, dann haben sie immer so eine Rückfallebene, sage ich mal, die sie auffängt. Und das ist eben diese strategische Basis, die sie haben, diese taktische Basis, die sie haben, immer als Team genau zu wissen, in welcher Situation mache ich jetzt was. Und da gibt es auch gute Beispiele für, auch wieder im Spiel gegen Wolfsburg, wo Wolfsburg das ganz oft versucht hat, dann auf dem linken Flügel oder Leverkusen auf den linken Flügel zu locken und dort dann eben das Pressing zu initiieren. Und das hat teilweise ganz gut funktioniert. Man hat Leverkusen dann Stresssituationen bekommen. Aber in ganz vielen Situationen hat Leverkusen es trotzdem geschafft, in diesen Gleichzahl- oder sogar Unterzahlsituationen die Ruhe zu bewahren und das spielerisch zu lösen und dann über eine Verlagerung eben die komplette Wolfsburger Defensive zu öffnen. Was sie nicht geschafft haben, gerade im ersten Durchgang, war das dann eben auch zu Ende zu spielen. Aber das ist einfach extrem sehenswert und natürlich ist das attraktiv. Aber diese Rückfallebene, die Xabi Alonso da quasi etabliert hat über seine taktische Grundordnung, die er dort etabliert hat, das System insgesamt, das ist schon sehr, sehr stark und das ist gut anzusehen und ich bin vollkommen bei dir. Ich sehe aktuell auch keinen Grund, warum Leverkusen jetzt groß abstürzen sollte. Das sieht sehr stabil aus alles. Man weiß nie, was passiert, wer sich vielleicht auch noch verletzt oder wo vielleicht noch andere Einflüsse kommen, aber im Moment sieht das einfach sehr, sehr stabil aus und da passt die Balance aus dem Spielerischen, aus dem Taktischen, aber eben auch, wie der Kader aufgestellt ist. Da bin ich vollkommen bei dir.
Ich würde in einer Sache tatsächlich ein wenig widersprechen wollen, dass alles passt oder alles funktioniert, weil ich finde, es gibt eine Personalie, wo ich finde, da guckt man irgendwie seit mehreren Jahren immer schon drauf, und das ist Lukas Radetzky. Also ich möchte ihm seine Qualität überhaupt nicht absprechen. Er hat zum Beispiel in der Nachspielzeit, es gab diese Doppelchance von Wind, habt ihr schon angesprochen, da ist er beide mal da, aber eben auch in der ersten Halbzeit gab es so zwei, drei Momente, wo ihm der Ball eben aus den Fingern rutscht oder zwischen den Fingern hinterher, zwischen den Fingern durch, zwischen den Händen durch, wo sein Stellungsspiel für mich immer nicht hundertprozentig passte, wenn eine Flanke reinkam. Und das ist tatsächlich so mein Punkt, wo ich immer nicht weiß, okay, das läuft jetzt, und Wolfsburg konnte da auch keinen Profit draus schlagen. Aber das ist für mich tatsächlich immer wieder so das einzige Fragezeichen bei Leverkusen zum Teil. Wie gesagt, ich finde Lukas Radetzky sowieso als Person super sympathisch und er hat auch definitiv seine Qualität. Aber für mich ist es tatsächlich der einzige oder einer der wenigen Spieler, wo ich immer drauf gucke und sage, passt der auch in den nächsten zwei Jahren, wenn Leverkusen sich vielleicht dauerhaft in der Champions League etc. verspielen möchte, passt ein Lukas Radetzky da immer als erster Torhüter rein?
Ich glaube, wenn du schon von den kommenden zwei Jahren sprichst, glaube ich auch, dass also Lukas Radetzky dann nicht mehr der Mann für die zwischen den Pfosten bei Leverkusen ist. Also ich meine, deswegen hat man ja auch einen Matej Kowal geholt und deswegen hat man ja auch einen Matej Kowal anvertraut, quasi der Europa League-Keeper zu sein. Also ich denke schon, dass man da jemanden langsam aufbaut. Und Radetzky jetzt natürlich auch um seine Fälle irgendwie kämpfen muss. Also sagen wir mal, der greift einmal in der Bundesliga daneben und Kowal irgendwie macht ein Riesenspiel in Europa League, dann wird Alonso sicherlich auch noch mehr ins Grübeln kommen. Nur, ich meine, ich kann da von Schalke 04 sprechen, ist so eine Torwart-Diskussion in der Bundesliga während einer laufenden Saison, vor allem wenn es gut läuft, etwas, was man nicht unbedingt haben möchte. Ne? Also ich will gar nicht dran denken, was damals aus Schalke geworden wäre, wenn Nübel nicht mit einer Saison gesagt hätte, ich wechsle jetzt zum FC Bayern und dann auf einmal gebencht wurde und so weiter und so fort. Ich glaube, da sind die Leverkusener aber so klug, dass sie jetzt sich also diese Problematik nicht vom Ast brechen werden, sondern eher eben zusehen, dass Radetzkys Vordermänner ihren Job so gut machen, dass er so wenig wie möglich zu tun bekommt und die Saison dann vielleicht ja sogar mit einem Titel, in welcher Form auch immer, beendet, und vielleicht setzt man sich dann zum Ende der Saison zusammen und sagt, Lukas, so und so, ganz offen ist die Perspektive für dich, und aber ich glaube, das ist dann auch zu viel Zukunftsmusik, ja. Ja.
Gut, ich denke mal, also bin ich auch komplett bei euch, ich denke mal, dieser es ist immer gut, auch einen Konkurrenzkampf zu haben. Ich meine, das ist ja was wir in der Premier League so ein bisschen mehr sehen, das, weil eben auch noch eine ganze Menge mehr Spiele dazukommen, aber dass es relativ normal ist, auch irgendwie einen zweiten Torhüter zu haben, der eben auch dann mal im Ligabetrieb vielleicht einspringen kann etc., weil er auf dem gleichen Niveau ist. Aber war trotzdem einfach ein Punkt, wo vielleicht auch ein bisschen provokativ nachgefragt ist, ob das vielleicht so das einzige Fragezeichen auch bis zum Ende der Saison bei Leverkusen sein könnte. Aber Dominik, vollkommen richtig, wenn es gut läuft und wenn es erstmal nicht zu vielen Gegentoren führt oder was auch immer, da eine Torwartfrage zu stellen, ist ja hochgradig riskant, und da traue ich aber auch Alonso zu, dass er da genau die richtige Balance, da haben wir es alle dreimal in Bezug auf Leverkusen gesagt, dass er da die richtige Balance findet und dass aber auch der Club das findet und dass aber auch Lukas Radetzky sehr genau weiß, wo er steht, was er kann, und das auch gut reflektieren kann.
Ja, absolut. Also ich glaube,
Fabi Balonso.
Eine erlaubt.
Also um das vielleicht nochmal abzuschließen, also absolut, also ich verstehe, wo diese provokante Frage oder wie auch immer herkam, Eva, und ich fände es jetzt auch gut, dass du quasi nochmal dieses Premier League Beispiel reingebracht hast, weil du siehst zum Beispiel ja beim FC Arsenal, dass das dann halt auch irgendwie ja, schnell nach hinten gehen kann. Also die mit David Raya jemanden reingeholt haben, von dem man vermutet hat, er wäre im Spielaufbau besser als Aaron Ramsdale, würde irgendwie damit die letzten 2% der Mannschaft geben, der jetzt aber sich ja doch das eine oder andere Fauxpas schon geleistet hat und wo man jetzt halt die Unruhe drin hat, weil man einen absolut verdienten Spieler wie Ramsdale demontiert hat. Und jetzt ist da eben Arteta in der unglücklichen Situation, dass er jetzt irgendwie moderieren muss, okay, halte ich jetzt an Raya fest, bringe ich jetzt Ramsdale wieder rein, was macht das mit der Mannschaft, weil jeder Torwart, der auch nochmal ein anderes Spiel hat und ein anderer Sicherheitsfaktor ist, also mit wie sicher kann ich ihn zurück anspielen, wie sicher kann ich sein, dass er auch mal den Spielaufbau übernehmen kann, wie sicher kann ich sein, dass wenn ich mal einen Bock schieße, dass er im 1 gegen 1 beim Rauslaufen sicher ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht schon mit einer Mannschaft, wenn man dann den Hintermann auswechselt, weil man dann ja doch auch sich als Feldspieler auf solche gewisse Nuancen einstellt. Und, ja, wir haben es ja jetzt gesagt, ich glaube nicht, dass Leverkusen oder Alonso als Cheftrainer da irgendwie in der Zukunft was Außergewöhnliches oder beziehungsweise einen Wechsel anstreben wird.
Gut. Ich glaube, das war auch eine gute Analyse jetzt von dem Spiel. Ich glaube auch nochmal, auch ein bisschen Zukunftsmusik, wie ihr so schön gesagt habt. Aber ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was wir von Leverkusen noch erwarten können. Sie spielen jetzt gegen Karabakh in der Europa League, dann zu Hause gegen Freiburg und dann auswärts im DFB-Pokal beim SV Sandhausen. Und Wolfsburg, die müssen jetzt auswärts bei Augsburg ran, treffen auf Raba Leipzig im DFB-Pokal und dann spielen sie zu Hause gegen Werder Bremen. Ja, und dann kommen wir tatsächlich zum letzten Spiel dieses Spieltags und das fand bei der TSG Hoffenheim statt. Gegen Eintracht Frankfurt entstand 3:1 für die SGE, eine Spiegelung des Ergebnisses aus der letzten Saison tatsächlich. Und dabei sah es erst besser für die TSG aus Hoffenheim aus. In der 4. Minute geht nämlich Hoffenheim schon durch Bayer in Führung. Es ist sein 6. Saisontor. Oliver Baumann als Vorbereiter. Buta sieht da nicht sonderlich gut gegen Bayer aus. Und dann kam es tatsächlich zu einer absoluten Besonderheit. Und zwar legte dann nämlich auch der andere Torhüter mit Jens Grahl ein Tor vor für Oma Mamouche in der 11. Minute. War quasi eine Kopie des Tors von Hoffenheim. 2 Torwartsassist in einem Spiel von 2 unterschiedlichen Torhütern. Das hat es bis jetzt in der Bundesliga so tatsächlich noch nicht gegeben. Und dann kann Frankfurt tatsächlich das Spiel auch in seine Richtung drehen. Knauf macht in der 23. Minute das 2:1 für die SGE. Chaibi mit der Flanke und Knauf kann dann am langen Pfosten einschieben. Und dann kann Frankfurt sogar noch das 3. Tor drauflegen, kurz vor der Halbzeit ist es Skiri, Fehlpass im Aufbauspiel von Hoffenheim und dann macht es Frankfurt gut, auch im Doppelpass zwischen Jaiwi und Skiri und Hoffenheim dann einfach zu passiv und in der 2. Halbzeit versucht es Hoffenheim, Frankfurt steht dann aber tatsächlich auch stabil hinten und kompakt, kann dann selber immer mal wieder auch Nadelstiche nach vorne setzen und am Ende bleibt es eben das 3:1. Justin, es ist der erste Auswärtssieg für die SGE und für mich ein verdienter über die 90 Minuten gesehen.
Ja, stimme ich zu. Das war insgesamt der reifere Auftritt im Vergleich zu Hoffenheim. Der lange Ball als heiliger Gral der ersten. Sorry, wenn ich einmal drin bin, dann. aber egal. Jedenfalls fand ich Frankfurt einfach stabiler insgesamt, also leistungsstabiler sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Hoffenheim war defensiv einfach viel zu unsauber, viel zu instabil. Fast alle Tore der Frankfurter waren ja komplette Einladungen der Hoffenheimer Abwehr. Sei es im Spielaufbau oder sei es eben durch Stellungsfehler innerhalb der Abwehr. Das zieht sich jetzt auch schon durch die gesamte Saison, dass Hoffenheim da einfach nicht, einfach defensiv nicht so stabil ist. Sie sind das Team da oben im oberen Drittel, das die meisten Gegentore kassiert hat, mit insgesamt 14 jetzt schon. Auch bei den Expected Goals Against haben sie die meisten da oben mit 13,8. Also sie lassen viel zu, sie lassen zu viel zu haben dementsprechend dann immer wieder auch Probleme, diese Gegentore dann auch offensiv zu kaschieren, weil an sich haben sie ja schon auch eine Spielanlage, jetzt keine die extrem besonders wäre, aber schon eine, die ganz gut funktioniert. Auch gegen Frankfurt haben sie es wieder versucht, viel über die linke Seite zu lösen, auch mit Sko dann, der relativ offensiv agiert hat und da immer wieder Aktionen hatte. Aber Frankfurt war eben auch darauf vorbereitet, auf dieses Schema, hat da sehr gut drauf reagiert, mit Dino Toppmöller, der dann auch gesagt hat, man hat am Ende eher so ein 4-3-3 ausprobiert, vor allem im Spielaufbau. Ich fand das sehr interessant zu beobachten. Wer die meisten gängigen Statistikplattformen oder Fußballplattformen durchgeht, der wird überall lesen, dass Frankfurt in einem 3-4-3 gespielt hat oder in einer anderen Variation mit Dreierkette. Das liegt einfach daran, dass es ein sehr, sehr interessantes Mischsystem irgendwie war. Also einerseits hat Frankfurt viel Viererkette gespielt, so eine Mischung aus 4-3-3 und 4-4-2. Aber andererseits haben sie eben auch gerade gegen den Ball, vor allem in der zweiten Halbzeit hat man das auch oft gesehen, mit Fünferkette agiert, was einfach auch an der Rollenverteilung lag zwischen Tuta und Buta. Also einmal Tuta, der als nomineller vielleicht, wenn man jetzt von der Fünferkette ausgehen würde, als Halbverteidiger eher als Rechtsverteidiger agiert hat, und Buta, der sehr offensiv unterwegs war, aber sobald sich Buta nach hinten hat fallen lassen, wurde es dann eben zu einer Fünferkette, und man konnte dann gerade auf dieser sehr offensiv starken linken Seite von Hoffenheim sehr viel dadurch wegverteidigen, dass man einfach immer genügend Spieler hatte, durch die Hoffenheim einfach selten durchkam. Und andererseits finde ich, tut dieses System auch Ansgar Knauf gut, der als Linksaußen dort für Frankfurt agiert hat und ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich finde ihn dort deutlich besser als Flügelverteidiger auf der rechten Seite. Finde, dass er dort seine Stärken einfach besser einbringen kann. Klar, er hat immer noch eine relativ große Streuung in seinen Aktionen. Passquote beispielsweise nur bei 65%, aber dafür hat er eben auch 5 Abschlüsse gehabt, 2 erfolgreiche Dribblings. Ist auch gut im Pressing, weil er diese Defensivrolle einfach auch gut kennt und da immer wieder gut anlaufen kann. Also er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber insgesamt finde ich, dass Frankfurt einfach stabiler ist, als sie es noch am Anfang der Saison waren. Und diese kleinen Detailveränderungen, die Toppmöller da jetzt im Laufe der Saison vorgenommen hat, machen sich langsam bezahlt, glaube ich.
Ja, und ich würde auch noch sagen, dass eben Knauf ja auch, ich sag mal, nur gespielt hat, weil Götze gefehlt hat, aus persönlichen Gründen oder aus familiären Gründen. Und da würde ich tatsächlich erstmal aus der Position von Dino Toppmöller sagen, ist dann auch keine leichte Aufgabe zu sagen, was mache ich im nächsten Spiel, was mache ich gegen Helsinki in der Conference League, was mache ich auch gegen den BVB. Weil ich muss auch sagen, diese Offensivreihe mit Chaibi, mit Mamouche, mit Knauf, die hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, hat richtig Spaß gemacht mit anzugucken. Also es war auch da, geht auch mal zur später Stunde quasi in diesem Podcast ein Dankeschön ans Forum raus, an die vielen Kommentare, wo viele eben auch gesagt haben, ja, es war tatsächlich mal eine erwachsene Leistung auch in der Offensive. Und ich glaube, das ist, da muss Frankfurt aber jetzt auch drauf aufbauen. Also ich finde schon, dass man sie dann jetzt auch anfangen darf, an so einem Auftritt zu messen in den kommenden Wochen, dass sie nicht immer vielleicht so gewinnen werden, ist klar, aber trotzdem finde ich, dass sie jetzt mal gezeigt haben, was sie mit dem Personal auch anstellen können und was funktioniert. Ich meine, klar, diese beiden Tore am Anfang, ich weiß nicht, ob man sie fast nicht sogar ein bisschen aus der Rechnung nehmen muss, weil es für mich halt vor allem Stellungsfehlern waren. Das ist wieder ein Thema Fehlersport, Fußball. Aber ich fand es einfach schon sehr skurril, dass man einfach die Kopie innerhalb von 5, 6, 7 Minuten vom gleichen Tor hatte, weil irgendwie beide Abwehrreihen nicht so richtig aufpassen. Aber ja, also wie gesagt, für mich wäre erstmal Knauf tatsächlich gesetzt im nächsten Spiel. Ich finde, der hat, Justin, du hast es komplett richtig analysiert. Ich würde da zu 100% mit dir mitgehen, dass er zwar seine Streuung hat, aber eben trotzdem erstmal den Abschluss auch sucht. Vielleicht natürlich auch seine Rolle ein bisschen anders interpretiert als Götze. Aber ja, an sich hat es mir gut gefallen. Und für Hoffenheim, ich weiß nicht, ob es am Kader liegt, ob es an Pellegrino Matarazzo liegt, aber ich fand es dann irgendwann nach vorne schon arg ideenlos irgendwann. Also man hat schon auch gemerkt, dass ein Kramaric fehlt. Weghorst, der entweder im Abseits stand oder auch nicht richtig stand, das waren für mich auf jeden Fall einige Fragezeichen noch da.
Ja, es ist bei Hoffenheim sehr eindimensional. Also wie gesagt, sie haben diese relativ starke linke Seite auch, die sie immer versuchen auch zu bespielen und wo sie immer versuchen auch Chancen zu kreieren. Das gelingt auch immer mal wieder. Aber man hat eben gesehen, wenn Frankfurt das so verteidigt, wie sie es eben verteidigt haben, mit sehr viel Zweikampfstärke auf der rechten Seite, dann ist es auch für Hoffenheim schwer, dann kommen sie da an ihre Grenzen. Dann die Spielaufbauprobleme habe ich auch angesprochen, also mindestens 2 von 3 Toren entstehen einfach, weil Hoffenheim es nicht hinbekommt, das Spiel vernünftig aufzubauen. Es hätte schon auch noch das ein oder andere Tor hinzukommen können, wo sie einfach völlig ohne Not und auch gar nicht mal mit so viel Gegnerdruck dann Fehlpass spielen, der komplett nach hinten losgeht. Und das ist unerklärlich. Und gerade mit der Qualität, die du ja eigentlich hast im Kader, da ist schon auch, würde ich unterstellen, der ein oder andere Verteidiger mit dabei, der das schon auch drauf hat, einen vernünftigen Pass zu spielen, dann ist das schon einfach auch zu wenig, was Hoffenheim da anbietet. Und in der Offensive auch sehr, sehr abhängig davon, dass Maximilian Bayer gerade einfach eine absolute Topform hat. Das ist so. Und deshalb glaube ich auch ehrlicherweise, wenn man das alles zusammennimmt, dass wir Hoffenheim nicht allzu lange in dieser Top 6 erleben werden, sondern dass da andere, die im Moment einfach leistungsstabiler wirken, noch vorbeiziehen werden und Hoffenheim da bald eher im Mittelfeld versacken wird, weil fußballerisch, da bin ich ganz ehrlich, bin ich von Hoffenheim nicht so überzeugt.
In dem Fall würde ich auch mitgehen. Also ich finde auch, Hoffenheim hat jetzt im bisherigen Verlauf der Saison total overperformed, was auch auf den sehr schmalen Schultern von Maxi Bayer dann lastet. Um den Tag auch unterzubringen, ich denke mal, dass wir Maxi Bayer dann im November im DFB-Dress sehen werden. So, jetzt habe ich es gesagt. Ansonsten glaube ich, dass vieles ja auch schon, also was Hoffenheim angeht, angesprochen wurde. Diese Dreierkette muss Matarazzo zum nächsten Spiel in den Griff bekommen. Also ich weiß nicht, ob vielleicht Brooks aus dem Zentrum mal genommen werden muss oder ob es mehr Restverteidigung benötigt dann, wenn man, also selbst bei einer eigenen Ecke zum Beispiel, weil das war schon echt unterirdisches Hart, aber echt nicht sonderlich gut, was er da gemacht hat in der Rückwärtsbewegung. Offensiv fehlt man. Hoffen müssen, dass Kramaric zurückkommt, weil er ja auch einfach ein Stürmertyp ist, der sehr viel um den Strafraum herum arbeitet, der ja auch ein guter Freistoß- und Elfmeterschütze ist, der ja auch vergangene Saison das Team dann in der entscheidenden Phase getragen hat, der auch nicht ohne Grund der unangefochtene Kapitän der Mannschaft ist, und ihn dann zusammen mit Bayer vorne zu sehen, ich glaube, das könnte dann aus neutraler Sicht schon Spaß machen, aber bis dahin muss Matarazzo dann auch vor allem defensiv nacharbeiten.
Ja, gehe ich vollkommen mit, und ich meine, da werden die kommenden Wochen auch tatsächlich spannend. Auswärts beim VfB Stuttgart, im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund und dann eben zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Das sind durchaus 3 anspruchsvolle Spiele, wo sie vielleicht dann auch gerade defensiv ihre Probleme dringend in den Griff kriegen sollten. Für die SGE haben wir schon angesprochen, geht es jetzt gegen Helsinki in der Conference League, dann gegen Borussia Dortmund zu Hause und dann gegen Viktoria Köln auswärts im DFB-Pokal. Und dann folgt ja eine ganze Reihe an Auswärtsspielen tatsächlich, weil die NFL in Deutschland zu Gast ist. Und ich glaube, Frankfurt dann noch die ganzen Auswärtsspiele quasi nachgefragt hat bei den jeweiligen Verbänden. Gut, dann würde ich sagen, bleibt uns noch ein, zwei Sachen zu tun. Und zwar die erste, die wir tun wollen, ist ja eine Neuheit in dieser Saison. Das sind unsere Spieltags-Awards. Da gibt es 3 Kategorien und wir fangen an mit dem MVP. Justin, wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Ich finde, wir haben nicht so viel über Frimpong vorhin gesprochen. bei Leverkusen. Klar, Dominik hat es einmal kurz erwähnt, seine Laufwege etc., auch sein Tor natürlich. Aber ich finde es einfach beeindruckend, was der in dieser Saison abliefert, auch letzte Saison schon. Ganz, ganz wichtiger Spieler für Leverkusen, auch in dem Spiel wieder dafür gesorgt, dass Leverkusen aus einer 10-Anfangsphase heraus eben doch in Führung geht und dass Leverkusen dann auch danach immer wieder Lösungen vorne entwickelt, im Zusammenspiel auch mit den anderen Mittelfeldspielern. Überragend, nur ganz schwer zu verteidigen. Das hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Man redet immer gerne über die kompletten Offensivspieler, also die richtigen Angreifer. Frimpong ist ja quasi mit seiner Rolle auch ein Offensivspieler. Aber ja, ich fand auch diesmal wieder sehr, sehr beeindruckend, was für ein Laufpensum er hat und welche Qualität dahinter steckt.
Wer ist es bei dir, Dominik?
Ja, ich würde Luca Waldschmidt an diesem Spieltag herausheben wollen. Nicht nur, weil er ein Tor erzielt hat, eins vorbereitet hat, den Elfer rausgeholt hat mit seinem Körpereinsatz, sondern auch einfach, weil es ja symptomatisch ist, also diese kleine Auferstehung von ihm gegen Gladbach im Derby in so einem sehr stark beobachteten Spiel, wo viele Emotionen drinstecken. Luca Waldschmidt war ja auch teils zu Recht in der Kritik, an ihm wurde gezweifelt, quasi parallel zu den Zweifeln, die grundsätzlich beim ersten zum ersten FC Köln herrschten. Und er hat es jetzt einfach im richtigen Spiel mit Leistung bewiesen, dass man auf ihn zählen kann. 8 Torschüsse, kein verlorener Luftzweikampf, 22 Sprints angezogen, also hat einfach das komplette Paket abgeliefert im Derby und war für mich dementsprechend nicht nur der Matchwinner oder der wichtigste Spieler in diesem Derby, sondern für mich auch der Spieler, den man besonders an diesem Spieltag heraussehen sollte.
Ja, und bei mir ist es tatsächlich Elskiri, weil ich finde, dass er im Spiel gegen Hoffenheim so ein bisschen das gezeigt hat, weshalb man ihn vielleicht auch aus Köln geholt hat, aber macht Ende der ersten Halbzeit auch sein Tor, aber ich fand ihn immer wieder stark im Mittelfeld und wie er sich auch in der 90. Minute noch vorne mit Nankamp und Mbimbe irgendwie versammelt und auch noch aufs vierte Tor geht. Ich fand ihn sehr stark auch in dem Spiel, neben den Offensivkräften, die wir eben genannt haben. Das wäre tatsächlich dann neben den Spielern, über die wir schon gesprochen haben, tatsächlich noch mein MVP. Andere Kategorie geht es auch erstmal um eine Person etc. und zwar Unsung Hero. Justin, wen hast du da?
Ja, ich will jetzt nicht schon wieder nach Leverkusen gehen. Ich habe mit 2 aufgeschrieben. Einer davon ist Granit Xhaka, aber ich verzichte auf einen weiteren Leverkusener und nehme einfach mal Julian Brandt. Er hat es nach dem Spiel, ich habe es vorhin gesagt, dass er sehr müde war, dass er vom Jetlag schon auch einiges gespürt hat, sich einfach auf sein Bett gefreut hat, aber wie der in der zweiten Halbzeit aufgedreht hat, ja, war und auch schon in der ersten Halbzeit eigentlich der einer der Aktivposten war, einer der wenigen. Das ist schon auch wieder eine sehr, sehr gute Qualität, die er da wieder zeigt, wie schon in der vergangenen Saison. Der BVB-Spieler, der viel kaschiert von den Problemen, die das Team einfach spielerisch hat. Seine Laufwege, egal ob man ihn außen hinstellt oder auf seiner Lieblingsposition im Zentrum, sind überragend. Das macht richtig Spaß, dem beim Fußballspielen zuzusehen. Dass er dieses Spiel dann entscheidet, war irgendwo folgerichtig. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber hier passt es einfach. Für mich aktuell der BVB-Spieler und auch der Unsung Hero irgendwo, weil das nicht trotz allem nicht oft genug irgendwie hervorgehoben wird.
Dominik?
Ja, als jemand, der immer quasi auf Seiten der Assistgeber als der Goalgetter ist, habe ich mir Faris Chaibi rausgehoben, 2 Torvorlagen in der Partie gegen Hoffenheim. ist sicherlich untergegangen, weil er dann ja auch früh runter musste, was, wenn man auf die restlichen Statistiken schaut, nicht ganz aus dem Nichts kam. Also relativ überschaubare Zweikampfquote, relativ überschaubare Passquote für einen offensiven Mittelfeldspieler. Aber er hat eben das Spiel entscheidend geprägt mit seinen zwei Torvorlagen. Für so einen jungen Spieler, der jetzt auch neu bei Frankfurt dabei ist, sicherlich auch ein wichtiges, sagen wir mal, Ereignis, woran er sich hochziehen kann, womit er auch dem Trainer das grundsätzliche Vertrauen, ihn in die Startelf zu beordern, zurückgezahlt hat. Und sicherlich auch ein Spieler dann, den man im Laufe der Saison weiter im Blick behalten sollte, ob er diese Leistung, diese doch durchaus spielentscheidenden Leistungen, die er in Hoffenheim gezeigt hat, ob er die wiederholen kann.
Ja, bei mir ist es tatsächlich auch, ich muss tatsächlich auch nochmal einen Frankfurter Spieler nennen, es tut mir leid, aber für mich ist es tatsächlich Jens Grahl, über den haben wir außer seinem Assist noch nicht so wahnsinnig viel geredet und ich finde, man muss eben erstmal so reinkommen für einen sonst komplett gesetzten Kevin Trapp, wenn er nicht verletzt ist, und ich finde, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, bis auf dieses eine Gegentor war er dann doch da, wenn er gebraucht wurde, konntest auch richtig sehen, wie er sich über die Situation, in der er sich auszeichnen musste, dass er ja sich da auszeichnen konnte, gerade wenn da die Freistöße reinkamen, gab es diesen einen Freistoß von Sko. Und da muss ich einfach sagen, das ist nicht einfach, gerade als Torhüter. Wir haben eben schon mal im anderen Bereich drüber gesprochen, so lange eben auch vielleicht Bankdrücker zu sein, keine Rolle zu spielen und dann so ein Spiel hinzulegen, inklusive Assist, das ist schon eine besondere Leistung. Und ich denke mal, da konnte man ihn dann auch nochmal hervorheben. Wir kommen zur letzten Kategorie und das ist der Moment des Spieltags. Und weil wir es jetzt die ganze Zeit so gemacht haben, mache ich es jetzt auch wieder. Justin, was war dein Moment des Spieltags?
Für mich war es so ein bisschen der Gesichtsausdruck von Daniel Peretz während der Schweigeminute, weil, also das ruft einfach in einem selbst natürlich eine Emotion hervor, zeigt aber auch einfach, wie unbedeutend dieser Fußball vom sportlichen Aspekt her oft ist, finde ich. Seinen Gesichtsausdruck da zu sehen, das war schon ein gewisser Schmerz, der da bei mir auch ausgelöst wurde. Einfach wegen dieser ganzen Situation, die dort gerade rund um Israel etc. herrscht. Deshalb das für mich so ein bisschen der Moment dieses Spieltags.
Finde ich sehr schön. Dominik, wie sieht's bei dir aus?
Für mich war es einen Moment nach dem Abpfiff, und zwar Dennis Aitken, der proaktiv in die Mixed Zone gegangen ist nach dem Derby in Köln und sich den Journalisten gestellt hat, quasi lapidar gesagt hat, habt ihr eigentlich Fragen zu den Entscheidungen, dann würde ich euch die erklären. Also zeigt einfach für mich wieder einmal, dass Aitken one of a kind ist, dass er ein absolutes Vorbild für diese ganze Riege der Schiedsrichter ist, der sich also nicht hinter seinen Entscheidungen versteckt und irgendwie die Autorität der Position, die er hat, quasi vor sich herträgt, sondern absolut auf Augenhöhe immer agiert und kommuniziert. Und ich fand es auch stark von ihm, dass er dann auch so ein bisschen den Menschen, Fußballfan Dennis Aitken durchklingen lassen hat in dieser Mixzone, als er gesagt hat, mir hat es in der Seele wehgetan, dass ich den Elfmeter von Kainz wiederholen lassen musste. Weil das, glaube ich, gegen allen so, die es nicht mit Köln gehalten haben. Also auf der einen Seite, dass Kainz in Anführungszeichen für seinen wirklich unfassbar schwachen Panenka bestraft wurde. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer ein Glückserlebnis für einen Torwart, einen Elfmeter zu parieren. Und es hätte natürlich auch nochmal eine ganz andere Dynamik ins Derby gebracht. Nun sind aber, das hat ja auch alte Kinder gesagt, nun sind die Regeln so, wie sie sind. Nikolas hat eben den Hops gemacht von der Linie Richtung Fünferraum, bevor keins am Ball war und dementsprechend war die Entscheidung dann ja unterm Strich richtig, aber dass er es dann auch nochmal so transparent wiedergibt und eben auch mit so einer persönlichen Note, das zeigt für mich einfach wieder, dass Aitken der Beste ist, den wir in Deutschland haben, was die Schiedsrichter angeht.
Ja, danke auch für die Erklärung. Bei mir ist es tatsächlich nicht eine Person oder der eine Moment. Mich ist es tatsächlich kollektiv die Fans sehen, die sich wieder einmal stark positioniert haben am Wochenende mit Bannern, egal ob es in der Bundesliga oder in unteren Ligen waren. Ich finde einfach immer noch, dass das einzigartig ist im deutschen Fußball, dass wir genau da sehen, was die Vorteile von 50+1 sind, dass wir eben so meinungsstarke Kurven haben. Und ob man da jetzt nach Freiburg geguckt hat oder nach Bremen etc., ich finde das einfach ja sehr, sehr stark. Und ich deshalb war das für mich kollektiv der Moment des Spieltags, dass wir da wieder gesehen haben, wie wichtig Fanszenen auch ja vielleicht für einzelne Spieler, aber einfach auch für ja die Fankultur, für die Subkultur Fußball sein können. Und das war daher mein Moment oder meine Momente des Spieltags. Und dann sind wir tatsächlich am Ende dieser Sendung angekommen. Als allererstes möchte ich mich natürlich bei meinen Gästen bedanken. Als allererstes vielen Dank an Dominik. Danke, dass du dabei warst. Auch ja, auch relativ kurzfristig im Endeffekt. Danke für deinen Input. Schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich dann auf Einladung 5.
Ich hoffe vielleicht auch dann wieder mit Schalke in einer etwas besseren Position, als sie gerade dastehen. Ihr müsst nicht Arminia nachmachen. Und dann danke ich auch ganz, ganz recht herzlich Justin Kraft, dass er so kurzfristig eingesprungen ist. Es war auch mit dir eine fantastische Sendung. Vielen Dank, Justin.
Vielen Dank. Ihr habt es mir auch sehr einfach gemacht, hier mit reinzurutschen oder reinzurotieren und ja, den Rhythmus beizubehalten.
Und zum Schluss auch nochmal der Hinweis, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir lieben durch euren Support. Ihr ermöglicht, dass ich hier sitze, dass ein Justin hier sitzt, ein Dominik und ja, ihr könnt euch, glaube ich, auch nicht so richtig vorstellen, dass es, auch wenn Max mal am Wochenende mal einmal die Zügel ein bisschen abgibt, dass es keineswegs dann so, dass er sich zurücklegen kann. Hinter den Kulissen ist immer sehr, sehr viel los. Ich entschuldige mich auch, dass es heute eben kein Video gab. Es tut mir sehr leid. Ich versuche dieses Problem bis zur nächsten Sendung auf jeden Fall zu fixen. Aber das wäre dann auch kein großes Vergnügen gewesen. Und dann möchte ich mich, wie gesagt, auch von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und eingeschaltet habt. Nächste Woche sitzt hier dann wieder Max. Ciao!
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.